Ich habe den Titel jetzt so gelassen, wie der ist auf Englisch.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Remedies of the Homeland.
Ja.
Gut.
Okay.
Cool.
Nicht zufern, ich lese ab.
Was heißt das?
Was?
Wir zeichnen schon auf, ne? Okay.
Mhm.
Ja. Dass wir alle warten. Okay, start einfach
mal. Salam, Salam, Merhaba und willkommen zu unserer neuen Folge Remedies of the Homeland. Der Titel ist diesmal Englisch, weil es sich natürlich viel cooler anhört. Und Heilmittel der Heimat hört sich auch irgendwie zu sehr nach identitärer Ethnobewegung an. Dabei sind für viele von uns BIPOC Begriffe wie halt Heimat komplett anders konnotiert als für Deutsche. Und die Suche oder der Wunsch oder auch die Sehnsucht nach Heimat begleitet viele Migrantinnen und deren Kinder, die halt woanders leben und aufwachsen. Für viele ist es vor allem so in jungen Jahren starkes Aushandeln für Heimat. Ich glaube nochmal besonders für Mixed Kids. Und Heimat ist auch ein Ort, aber auch ein Gefühl. So ein Gefühl der Zugehörigkeit, auf Belonging, ein Gefühl der Geborgenheit, ein Gefühl der Wärme. Für manche von uns ist Heimat aber auch direkt schon ein Ort, an dem wir nicht sind. Und daher finde ich auch, dass wir Remedies of the Homeland zwar örtlich nehmen können, aber auch viel weiter als das fassen können. Und weiter als den Heimatbegriff. Was ist unser imaginäres Homeland? Ist Homeland vielleicht auch eine Utopie eines besseren Ortes, des besseren Lebens? Und was sind Remedies? Remedy bedeutet Heilmittel, Gegenmittel, Balsam. Das heißt irgendwie auch, dass die Idee oder der Ort des Homelands oder Praktiken oder Sprache, die wir mit Heimat verbinden, auch schon eine Remedy für uns sein können, ein Heilmittel oder ein Balsam. Aber wir wollen heute vor allem auspacken über die Heilmittel, also ich glaube eher so pflanzliche, natürliche Heilmittel, die wir aus unseren Kulturen und so weiter kennen, durch Erzählungen kennen, durch Traditionen, eigene Erfahrungen, aus Reisen von unseren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Freunde und so weiter. Und ich bin ziemlich gespannt darauf, von euch Neues zu lernen, aber auch zu sehen, wo es so Ähnlichkeiten gibt. Was ist gut bei einer Erkältung? Was hilft gegen Magenschmerzen? Was macht ihr so bei Fieber und so weiter? Und ich finde, also wir hatten gerade alle bei dieser zweiten Corona-Welle keinen Bock mehr, irgendwie über den Abfuck der Welt zu sprechen, sondern Lust gehabt, irgendwie was Schönes, Positives und auch irgendwie ein interessantes Thema aus unserer Liste zu nehmen. Und ich finde, es passt eigentlich gerade ziemlich gut auch in diese Jahreszeit. Es ist Herbst, es wird kälter. Alle haben voll Angst davor, krank zu werden. Und was kann man eigentlich irgendwie machen, außer sich jetzt so Vitamin-C-Tabletten präventiv reinzuknallen, die vielleicht gar nichts bringen. Deshalb, genau, ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Okay.
Ich kann weitermachen. Wir hatten dieses Thema schon länger auf der Liste. War das so mit dem, so dass Corona in Deutschland so losging, ist das dadurch entstanden? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und ich fand es ein gutes Thema, aber ich war es nicht so mega heiß drauf, das zu machen. Und ich dachte auch, ja, sowas kenne ich, aber auch gar nicht so viel und so weiter. Und dann habe ich heute mal angefangen, mir Sachen aufzuschreiben. Und die Liste ist so ewig lang geworden. Ich war selber mega überrascht. Ich habe vorhin noch mal eine Stunde mit meiner Oma geskypt in Preparation, um das hier wissenschaftlich vorzubereiten quasi. Das war auch mega schön. Und ich freue mich gerade auch mega auf das Gespräch mit euch, weil ich freue mich mega auch, dass viele Sachen mir wieder in Erinnerung zu rufen, weil ich gerade auch das Gefühl habe, dass ich das gerade auch mega brauche. Also ich freue mich richtig drauf, mir so Sachen, also ich war so überrascht, als ich aufgeschrieben habe, die ganzen Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich so quasi zu Hause oder so mitbekommen habe. Und wo ich dann gemerkt habe, wie weit das aber in den Hintergrund gerückt ist oder dass ich zum Teil quasi das gar nicht so bewusst war. Also dass ich gar nicht wusste, dass ich das weiß und das jetzt erst so deutlich geworden ist. Und darauf freue ich mich halt mega. So, und jetzt kann ich anfangen, über Remedies zu sprechen. Okay, ich kann ja mal mit den obvious Sachen anfangen. Und das sind so Kräuter und Gewürze, fresh und getrocknet. Und auf jeden Fall, ich kann auch sagen, also eine Sache zum Anfang ist wichtig, ich bin Bosniakin, also ich komme aus Bosnien, das sind jetzt Remedies of Bosnia quasi. Und ein bisschen der obvious point sind auf jeden Fall Tees, also aus frischen oder getrockneten Kräutern. Und ich weiß gar nicht, ob es alles nur Kräuter sind oder gibt es sowas wie Wildgräser oder so. Also meine Oma sammelt sowas einfach alles Mögliche in der Natur und macht dann Tees draus. Und es gibt so verschiedene so Basic-Sachen, zum Beispiel Chai Otschipka. Das ist Hagebuttentee. Es ist ja gerade auch Hagebuttenzeit und in Hagebutten ist total viel Vitamin C. Deswegen ist das auf jeden Fall gut für so Immunsystem, Erkältungen und so. Chai und Lipi, das ist Lindentee. Das ist auch voll gut bei so Erkältungen und wenn man irgendwas so ausschwitzen möchte quasi. Also das bringt so das ganze System zum Laufen quasi. Und was ich mega interessant fand, was sie mega empfiehlt, ist Chai und Wirkutee. Und das musste ich erstmal rausfinden, wie es auf Deutsch heißt. Und das heißt Frauenmantel auf Deutsch, dieses Kraut. Und darauf gibt meine Oma so viel für alle Personen, die halt irgendwie menstruieren. Also die so einen Zyklus haben und für schwangere Personen, Personen, die entbunden haben und so. Also all diese, was mit diesen reproduktiven Organen und mit diesen Hormonen zu tun hat, dass es da mega stärkend ist. Und halt hilft bei der Hormonregulierung in all diesen Phasen. Also wenn man Beschwerden während der Periode hat oder eben auch alle möglichen gesundheitlichen Herausforderungen und Gefahren, die mit Schwangerschaft zu tun haben, also dass es dafür mega gut sein soll. Und dann hatte gerade zu der Zeit, als sie mir das erzählt hat, so mehrere auch schwangere Freundinnen und so im Freundeskreis und habe so mega viel aus Bosnien dafür hergeschleppt. Und auch für mich eine Tüte, dann habe ich es natürlich nicht gesoffen. Also ich kann mich auch nicht beschweren quasi über die ganzen monatlichen Probleme, die ich habe. Und das war voll gut, dass mir das halt wieder eingefallen ist. Ich muss mal rausfinden, wo mein ganzer Wirkutter Chai gelandet ist. Dann will ich dann ja das wieder ein bisschen zum Vorsatz machen. Und was ich mich auch gefragt habe, es gibt so viele Tees, die halt so gesundheitliche Vorteile haben, wo ich immer denke, ich muss mir das schon ausrechnen, welche 8 Tees ich pro Tag trinke. Und meine Oma meinte, dass das voll der Quatsch ist quasi, sich so einen Teestundenplan zu machen. Und sie meinte, okay, dann trink doch den einen Tag den einen Tee und den anderen so. Das funktioniert auch.
Das klingt so, als bräuchtest du dann auch noch einen Tee gegen Stress.
Ja, genau, so gegen meinen Teestress. So, fuck, oh nein, heute wieder kein Hagebuttentee. Naja.
Da muss ich Lavendeltee trinken.
Genau, noch einer dazu dann. Das hört sich auch an wie so Quarantine-Stress. So,
wenn ja, genau.
Stress da ist, muss man sich halt selber irgendein Schedule machen.
Ja, voll. Und eine Sache, die ich zum Beispiel voll geil fand, wo es auch Sachen halt so unterschiedlich sind. Wie heißt das? Oh, jetzt fällt mir das Wort. Sukkulenten. Genau, also Sukkulenten sind in Deutschland und so überall in allen Pinterest-Ländern halt so zu so Trend-Zimmerpflanzen geworden. Und ich fand es immer ein bisschen weird, weil in Bosnien wachsen die einfach so in irgendwelchen Spalten, in so Mauern auf dem Boden und so. Ich dachte, haha, voll lustig. Hier gibt man so viel Geld dafür aus und da ist es halt so Unkraut. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass meine Oma die halt isst und dachte so, ah, krass. Und ich denke, ich Diaspora-Bauer, es wäre Unkraut. Und meine Oma hat die tatsächlich in so großen Tontöpfen auch auf der Terrasse und damit sie sie da halt so abernten kann quasi. Und man schält die einfach mit so einem kleinen Messer, also macht so diese äußere Haut ab, also diese Blätter von den Sukkulenten quasi. Und ich habe dann auch welche gegessen und es schmeckt einfach wie so nicht ganz reifes Obst. Also es schmeckt einfach so ein bisschen säuerlich. Und das soll wohl mega gut sein für Magen, Darm und all das, also für die Verdauung. Und vielleicht kann mir einer von euch das erklären, weil das habe ich jetzt noch nicht gegoogelt. Sie meinte, das ist voll gut, dass das so, also auf Deutsch gesagt, Myome reinigt. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Kennt ihr das, Myome?
Nee, habe ich am Schild, um ein bisschen Gyn-Fun-Fact zu teilen.
Ja, okay, dann kommt gleich die Myome-Erklärung. Also ich weiß noch nicht, was Myome sind, aber es hilft gegen Myome und die Erklärung bekommt ihr gleich. Und was man machen kann, man kann die so roh essen, aber sie meinte auch, also das Wichtige ist, Remedies of Bosnia sind alle honigbasiert. Sie haben mir so mehrere so Rezepte gesagt und ein Teil vom Rezept ist immer, und dann mischst du das mit 1 Kilo Honig, so. Und ist das. Und dass man das eben auch mit den Sukkulenten machen kann. Und zwar, ja, genau. Also auf jeden Fall Sukkulenten mit Honig vermischen. Also Sukkulenten, so kleinen Häckseln mit Honig vermischen, ziehen lassen und das dann essen. Und das ballert dann die Myome weg. Und abschließend, Sukkulenten heißen auf Bosnisch Čuvarkuća und es bedeutet Haushüter, Hausschützer. Und das fand ich cute. So, jetzt die Myome-Erklärung, please.
Von mir oder was?
Wenn du eine hast, hau raus.
Tegi. Das führt mich im Kopf richtig weg, Leute.
Ah, nee, okay, sorry. Ich dachte,
auf eine Reise. Ich schlage euch vor, ihr googelt, aber ich kann euch sagen, es ist ein gynäkologisches Thema. Leute haben das in und um ihre Gebärmutter, wenn sie eine haben. Und das ist sowas wie ein gutartiges Gewächs. Ist eigentlich kein Stress und macht aber manchmal Stress, wenn es blöd sitzt und liegt. Dann kann es für Geburt richtig Trouble sein, schwer schwanger zu werden. Also ein Geschissel. Also no problem, bis auf jeden Fall Abfuck, alles drin bei den Teilen. Und Leute haben die manchmal und kriegen das gar nicht mit. Und andere haben halt einfach Schmerzen, weil die irgendwie blöd an der Gebärmutter Schleimhaut sitzen oder so und beim Menstruieren dann noch mehr rumnerven.
Merci.
Soll ich dann direkt übergehen oder willst du noch ein bisschen spreaden?
Nee, ich dachte, das wäre jetzt meine geniale Überleitung gewesen.
Ja. Ja, ich habe eben so gelabert und meinte so, ja, mir fällt eh nicht so viel ein. Ich bin nämlich heute hier so in so einem kleinen Cameo-Gastauftritt kurz am Stissel und dann fliege ich gleich weiter in das nächste Online-Meeting. Und ich war so, ah nee, eigentlich fällt mir nicht so viel ein und so, weil nur so, ist ein bisschen ähnlich wie bei dir eben. Jetzt habe ich nochmal nachgedacht, als du so auch so angefangen hast, von Tees zu reden und dann war ich so, ah, Alter, Getränke auf jetzten. Auf jetzten richtig doll und irgendwie für mich habe ich mich eigentlich gefragt, als wir uns diese Folge vorgenommen haben, was sind so die Dinge, die ich mit diesen Begriffen verbinde oder was sind so vielleicht auch Gefühle, die ich damit verbinde und habe festgestellt, dass Remedies auf jeden Fall richtig doll auf verschiedenen Ebenen für mich funktionieren. Eine davon ist tatsächlich so, dem Körper Gutes zu tun. Und das mit Tees jetzt gerade voll. Und ich habe auf jeden Fall, wie du auch, mir richtig viel aus dem Senegal mitgenommen. Und das eine ist so Kenkelibar. Das ist so ein Tee, der auch auf jeden Fall so aus Blättern von Baum. Der wirkt auch so antiseptisch. Das heißt, wenn man so ein bisschen sich cranklich anfängt zu fühlen und so, das ist ganz nice. Und den kannst du einfach auf dem Herd kochen, dir geil abfüllen. Und dann hast du halt mega viel davon schon prepared. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und ich finde den Geruch auch nice. Das heißt irgendwie auch sowas, ich finde das Coole an Tees oder auch Kräutern ist ja, dass es so mehrere Sinne gleich mitstimuliert und irgendwie geht es mir bei Remedies auch darum, mir etwas nahe zu bringen, was mir fern ist oder nicht so nah, wie ich es gerne hätte vielleicht in meinem Alltag. Und habe dann so drüber nachgedacht, was gibt es eigentlich noch so für Getränke? Dann gibt es so für die Sommerzeit Hitze richtig geil. Bisap ist aus Hibiskusblüten, die mit hart viel Zucker, also bei gesund sind wir auch auf jeden Fall nur so... Zur Hälfte am Start ist auf jeden Fall Sweetness, ist auf jeden Fall ein Must, auch bei jedem Tee und allem. Also weiß ich nicht, wie viel das dann so von dem Gesunden konterkariert wieder oder so dagegen spricht. Aber erstmal ist es auf jeden Fall angenehm zu trinken. Und Bisap ist so dickflüssig, fast wie Sirup Getränk und man trinkt so auf Eis und es ist halt so eine nice Farbe auch noch. Also visuell auf jeden Fall bringt es auch noch Bock und wird mit Zucker und frischer Minze aufgekocht und ist dann halt wie so eine Limonade. Und so gesundheitsmäßiger gibt es Bui, was aus dem, vom Baobab, also Affenbrotbaum, die Frucht ist. Und das schmeckt eher so säuerlich, ist auf jeden Fall nicht so für alle Leute, glaube ich, das Ding. Aber ist auch total gesund, auch beruhigend für den Magen und total nahrhaft vor allem. Kann man sich so, ich mag keine Banane, aber kann man sich wie so Banane geil wegsnacken quasi zwischendrin. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja, Ingwer ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was uns verbindet. Jedenfalls, als wir drüber nachgedacht haben, haben wir über Ingwer gesprochen. Und genau, Gingembre ist auch so wie eine Ingwer-Limo quasi, die so richtig geil scharf und gleichzeitig auch wieder süß ist. Bringt auf jeden Fall richtig Bock, das zu trinken. Und ich bin irgendwie, Tees machen mich manchmal so ein bisschen depri, weil ich dann immer das mit Kranksein verbinde. Und deswegen finde ich die ganzen freshen Getränke auf jeden Fall nicer. Ich habe dann aber auch drüber nachgedacht, was sind so, was zeichnet Remedies noch aus für mich? Also Soul Food ist ja schon so ein Begriff, der jetzt irgendwie sich gut angeeignet wurde. Ne? Also Essen, eine bestimmte Art von Essen. Aber auch das Zelebrieren von sich das Essen besorgen. Weil natürlich finden wir die meisten Sachen, die wir nicht brauchen, scheiß Edeka, Kolonialkack, sondern in irgendwelchen anderen Läden. Und ich finde, das bringt für mich eine andere Dimension rein von Remedies, auch im Sinne von Support Your Local Migrant Store, so. Das heißt, uns einander irgendwie zu supporten, unsere Communities zu supporten, indem wir in einem Afro-Shop zum Beispiel Erdnussbutter holen gehen fürs Gericht oder Okra kaufen oder was auch immer wir gerade brauchen, für was wir uns zubereiten wollen. Und ich merke, dass es für mich so ein zelebrativer Akt ist, auch mir dafür Zeit zu nehmen, durchzustöbern, zu gucken, das Essen zu testen und so. Und merke auf jeden Fall auch, wenn ich zu viel Stress habe und das nicht mehr tue, genauso Hair Products mir zu besorgen, irgendwie für Afrohaare und dann da zu stöbern. Das ist auf jeden Fall ein Luxus und das tut gut. Das ist irgendwie eine Art von Selfcare-Praxis, die ich mit so ja, mit Gütern, mit Schätzen, wie man auch immer das nennen will, so, also es ist auf jeden Fall für mich ein Reichtum, umgehen will oder wie man die nutzen will. Und dann habe ich gedacht, so, ja, es gibt so viel so Medizinisches auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so im Senegal gibt es so wie so ganz weiche Hölzer, die man zum Zähneputzen benutzt. Also einfach so ein bisschen
geil drauf.
Yes. Und das ist auf jeden Fall nice, weil ich finde, das hat sowas, also es ist erstens extrem lässig, ohne Witz. Das ist so, ich finde es so super lässig.
Was, du hast einen Zahnstocher zwischen den Lippen, Dicker. Ich den ganzen Ast.
Ja, okay, also man muss auf jeden Fall den Dreh raus haben, so, ne? Aber es ist, wenn man den Dreh raus hat, dann ist man auf jeden Fall extrem lässig und schafft es auch lässig, die Stückchen, die in der Fresse hängen bleiben, auszuspucken. Und es ist auf jeden Fall gesünder, als so eine Stresskippe oder Lässigkeitskippe zu rauchen, um irgendwie Unsicherheit zu überspielen, wie ich das von so Leuten auf jeden Fall auch kenne. Daran musste ich denken und dann auch so an so Sachen, so natürliche Aufputschmittel, also Cola-Nuss-Kauen zum Beispiel, statt sich eine Cola mit Zucker reinzuziehen. Und irgendwie habe ich so drüber nachgedacht, ja, was ist mit diesen ganzen Essensgeschichten oder in welchem Kontext stehen die? Senegal ist so auf jeden Fall Erdnuss. Hauptexportgut ganz lange gewesen und gleichzeitig steht es halt krass auch im Zusammenhang mit Kolonialismus und ich, also so ist es, ich verbinde damit sowohl das Dasein und durch die Straße laufen und an jeder Ecke werden in so kleinen, wie heißt das jetzt, Grills quasi mit Sand die frischen Erdnüsse geröstet und du kannst dir die einfach so zum Gehen abholen und geil nebenbei snacken und so weiter und andererseits hier verpackt in irgendwelchen Plastikdosen in jedem scheiß Supermarkt zu kaufen. Und irgendwie, ja genau, zu merken, so es hat aber auch die Ökonomie im Senegal ganz schön belastet, weil es halt so lange Cash Crop war im Kolonialismus, dass es einfach, Cash Crop heißt so, okay, es geht darum, möglichst viel Geld damit zu machen und nicht drauf zu gucken, was kann die Natur hergeben und dann besonders viel davon anzubauen und damit aber andere Pflanzen auch kaputt zu machen und so. Und irgendwie finde ich, zeichnet das viel von meiner Beziehung zu Remedies aus, dass ich so ambivalente Gefühle dazu habe. Mir ganz emotional bringen die irgendwie näher und tun sie mir gut, aber gleichzeitig merke ich auch, dass sie voll krass Teil von Ökonomisierung sind und Kapitalismus. Also Shea-Butter ist so für mich, seit ich Baby bin, ein Teil von Care, so einfach Skincare, Haircare, mir das auf die Haut zu schmieren für trockene Haut und so. Und jetzt wird die irgendwie wird so ein kleines Pupsdöschen für gefühlt 180 Euro verkauft. Wenn ich im Senegal über den Markt gehe, sind das irgendwelche alten recycelten Plastikdosen von Tomatenmark oder keine Ahnung, Erdnuss, so. Den du richtig viel Shea-Butter kaufen kannst, die halt nicht fancy mit einem Sticker drauf und irgendeinem öko-beschmierten Face funktioniert so. Genau, das merke ich auf jeden Fall auch und das tört mich auch ab und macht mich manchmal wütend, weil ich mir so denke, ja, jetzt kann sich irgendwie jede whitey Person Shea-Butter in die Fresse schmieren, aber die Kohle landet trotzdem nicht da, wo sie hingehört. Das verbinde ich damit auf jeden Fall auch und ich würde sagen, so für mich sind Remedies irgendwie einerseits spirituell, Turei zu räuchern, wieder so die Sinne, also das wahrzunehmen in meinem Zimmer, es ist so wie ein Weihrauch sozusagen, den man in einer Tonschale meistens so anzündet und mir wirklich über die Sinne meine Familie in den Raum zu holen. Jetzt in Covid noch abgefuckter, weil natürlich klar ist, welche Länder man nicht bereisen darf gerade, weil sie als Risikogebiete gelten, obwohl sie viel geringere Zahlen haben und so. Und dann ist es cool, irgendwie mit einem Feuerzeugknopf mir ein bisschen näher herbeizuholen und dafür schätze ich Remedies auf jeden Fall. Ja, um mich auch zu entspannen einfach.
Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar dann auch an dich und alle, die sich in unserem ausgeklügelten Meldesystem gemeldet haben. Und zwar war das ja jetzt auch viel so trinken, essen etc. Und ich habe selber beim Nachdenken, was mir so einfällt, waren halt sehr viele so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so praktische Sachen, so praktische Behandlungsmethoden, die mir so aufgefallen sind. Und deswegen eine Frage an dich, ob du welche weißt und an alle, die sich auch gemeldet haben, ob ihr auch so, ja, praktische, also ich weiß keinen Begriff dafür so richtig, ne, aber nichts, was man meinst trinkt du, oder isst.
So wie Akupunktur eine praktische Methode wäre oder sowas, meinst du?
Exakt, genau, ja, sowas.
Also ich nee, sowas habe ich auf jeden Fall auch.
Das ist ja jetzt quasi meine Frage an euch und alle, die sich gerade noch gemeldet haben, ob ihr da noch irgendwie was wisst.
Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht sofort was. Ich weiß nicht, es ist auch eine Frage, wie weit man das begreift. So, ne? Und ich finde so zum Beispiel Haare machen ist auf jeden Fall auch so eine Praxis, weil es ist auch eine Art von Kopfmassage, wenn es jetzt nicht nur Nacken verdrehen ist. Da drin auf jeden Fall ich das auch kenne als etwas, das einander Wohltun schenken oder so. Ich kann es gerade irgendwie nicht anders ausdrücken.
Ja, ist und auch als Self-Care ja irgendwie auch. Ne? Also so ja, Haare beides, machen im ne? afrikanischen beides. Kontext extrem, extrem verbunden mit Self-Care und so Self, auch sehr viel mit Selbstwert und Maintenance und so. Und also ja, das würde ich auch so, ehrlich gesagt, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich würde das auch so einstufen. Genau, dass man das Haare machen auf jeden Fall sehr bis hin zu spirituell, aber auch irgendwie physischer und auch langer, also fast auch meditativ, weil bestimmte Hairstyles dauern halt auch so 8 Stunden oder so.
Das heißt, ja, für beide, halt, beide Seiten, so Flechten an sich ja auch. Also
genau.
Genau, und ich bin halt irgendwie so, aber bei auch so anderen Sachen, die sind dann eher so körperlicher Natur, also keine Ahnung, im Senegal gibt es auf jeden Fall krass überall Sportorte, so ist auch, also einfach aus einem einen Ort zu machen, wo du deinen Körper bewegen kannst und deinen Körper irgendwie durch Sport sozusagen gesund halten kannst oder Verspannung abbauen, aber auch Stress abbauen und irgendwie Frust und so. Und der öffentliche Ort ist einer, der geteilt wird dahingehend. Und sonst habe ich eher so an, auch tatsächlich eher bin ich bei Sport. I don't know, das habe ich auf jeden Fall nicht geerbt, aber auf jeden Fall viel so körperbezogene Bewegungssachen, auch Tanz einfach als eine Art des sich Heilens, Tanz, der auch mit Geräusch und mit Musik verbunden ist, auch irgendwie überhaupt Musik als etwas, das durch den ganzen Körper geht und so, sind Sachen, die ich auf jeden Fall doll auch verbinde als Remedies of one of my homelands. Dem anderen Homeland, Schland, schenke ich heute nicht so viel Platz.
Ich kann auf jeden Fall an so ein paar Sachen anknüpfen. Jetzt das Letzte auch, was du gerade meintest, mit so Musik als, ist dein Mikro an? Ja, sorry. Mit Musik als so Erfahrung auch teilweise und irgendwie auch so dieses spirituelle Element von Musik und gerade auch so, wenn man in einem sehr traditionellen Kontext ist, in dem jetzt auch viele von uns gar nicht mehr sind. Also auch wenn ich mein Background ist so in Zimbabwe und sogar wenn ich da bin, bin ich nicht immer in so einem sehr traditionellen Kontext so. Aber wenn man in so einem ist, hat man halt auch bestimmte Instrumente und natürlich irgendwie Trommeln und Tanz und keine Ahnung. Und das ist halt auch alles so was sehr Meditatives und was bis zu Trance-mäßiges, was ich sagen würde, was auch eine Praktik ist, die sehr reinigend ist und auch so von so einem Community-Standpunkt, also wie so eine ganze Community so geht quasi in diesen Mindset irgendwie rein und released irgendwie bestimmte Sachen. So, aber das ist für mich eher auch, ehrlich gesagt, eher eine seltene Erfahrung, obwohl ich weiß, dass andere Leute das vielleicht mehr haben, mehr oder weniger. Aber was ich voll interessant fand, war, was du gesagt hast über so diese gemischten Gefühle, über bestimmte Remedies, die wir so haben. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade sowieso durch diese ganze Superfood-Welle und so mega viele Sachen gibt, die gerade so aus, natürlich aus dem globalen Süden, aber ich empfinde gerade sehr viel aus so Latein- und Südamerika und auch aus dem afrikanischen Kontext gerade super viele Superfoods so nach Europa kommen. Baobab ist auf jeden Fall eins davon. So meine Familie, als sie letztes Mal hier war und gesehen hat, wie viel Baobab-Puder hier kostet, mein Onkel fast eine Krise bekommen. Und meinte so, okay, ich muss anscheinend Baobab-Exporteur werden, so weil bei uns wird es halt so hinterhergeschmissen oder du kannst es halt überall kaufen, so entweder als Puderform oder als so Form von, also das ist so, es hat so eine pudrige Konsistenz, aber es umschließt einen Samen und man kann es dann so lutschen wie ein Bonbon sozusagen. Und man kann halt das Puder sozusagen auch trennen, aber man kann halt diese unterschiedlichen Konsistenzen und Farben und Sorten und so irgendwie einfach kaufen und Leute nehmen es halt zu sich regelmäßig und viel, je nachdem auch, was für einen familiären Hintergrund man hat und keine Ahnung, wie wichtig das in der Familie ist, aber es ist halt super viel Vitamin C und super viele andere Mineralien und keine Ahnung und haben Leute jetzt hier halt auch entdeckt und jetzt wird es halt irgendwie super krass exportiert und es ist immer wieder irgendwie nervig, wenn man so Leute trifft oder wenn man auf bestimmten Instagram-Seiten ist oder keine Ahnung was und das einem so als Neuheit verkauft wird und halt gar kein Credit gegeben wird, dass es halt Leute gibt. Genau, entdeckt. Genau, das ist das Ding. Also es ist wie die Entdeckung von Amerika. So gibt es jetzt die Entdeckung von Baobab und die Entdeckung von Moringa. Moringa ist wirklich eine Sache, die mich sehr triggert, weil das aktuell irgendwie total das Thema ist und überall für viel Geld verkauft wird und alle Sportler das irgendwie gerade super abfeiern und keine Ahnung. Aber das halt irgendwie in wirklich vielen afrikanischen Ländern, das habe ich auch im Austausch mit vielen anderen so Freunden mit afrikanischem Hintergrund irgendwie gelernt, dass egal ob Süden, Osten, Westen, Norden, so alle benutzen Moringa, was ein Baum ist, von dem man alles benutzen kann. Also man benutzt die Rinde, um eine Infusion zu machen, wenn man zum Beispiel Magenbeschwerden hat. Man benutzt die Blätter und man trocknet die und zermalt die und hat dann halt dieses grüne Puder, was halt jetzt gerade hier so als Superfood voll on vogue ist, weil mega viele Vitamine und irgendwie Das ist ja auch das Ding. Superfoods müssen ja möglichst hohe Effizienz haben. Das heißt, das nächste Superfood ist ja immer das, was noch mehr Nährstoffe bündeln kann. Das heißt, irgendwie ist Moringa da anscheinend gerade ganz, ganz oben mit dabei, weil wie viele Nährstoffe irgendwie in diesem Puder drin sein können. Und auf jeden Fall ist das aber etwas, was wir auf lange schon machen und was irgendwie auch von uns benutzt wird. Und da kann ich auf jeden Fall dieses ambivalente Gefühl verstehen, weil man selbst zu den Sachen, die man gerne benutzt und irgendwie einem eigentlich ein gutes Gefühl geben, man dann auf einmal von denen fast schon ein bisschen genervt sein kann, weil man einfach irgendwie überreizt ist damit, wie überbenutzt oder über wie wenig Credit gegeben wird, aber gleichzeitig das irgendwie so voll der Hype ist, ohne dass irgendwie der Kontext davon hergestellt wird. Und auch, finde ich, oft bei diesen Superfood-Sachen auch die Art, wie es benutzt wird, irgendwie einfach teilweise auch als falsch angesehen wird. Also so, es wird dann halt irgendwie als Puder in einer bestimmten Art verwendet, zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, die man bei uns dann vielleicht gar nicht machen würde oder so. Also, oder zum Beispiel, dass man halt die Rinde nicht benutzt und ich mich dann vielleicht ganz oft frage, so, was passiert eigentlich in so einer Art von Massenproduktion, wenn man dann die Hälfte der Pflanze auf einmal gar nicht mehr benutzt, die aber eigentlich auch mitbenutzt werden soll. Und da sind so ganz viele Themen irgendwie drin, die sehr so ein gemischtes Gefühl irgendwie kreieren da drumherum. Aber ich finde es auf jeden Fall cool und gut, dass wir eigentlich traditionellerweise so viele Superfoods verwenden. Und das kommt auch ein bisschen zu so einer Praxis, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest so im Kontext meiner Familie und so, es einfach so einen sehr hohen so Maintenance, wie sagt man das so, Instandhaltungsgedanken eher gibt, als so ein, ich bin jetzt krank, was mache ich jetzt Gedanken. Also natürlich, wenn man krank ist, macht man auch was. Aber ich glaube, es gibt einfach so eine höhere Awareness irgendwie davon, regelmäßig Baobab zum Beispiel zu sich zu nehmen oder regelmäßig Moringa zu sich zu nehmen oder einfach regelmäßig bestimmte Remedies einfach anzuwenden, ohne dass es jetzt einen direkten Trigger gibt, so ich bin jetzt krank und jetzt muss ich irgendwie das und das machen, sondern es gibt irgendwie so eine höhere, habe ich das Gefühl, es gibt so eine höhere Awareness dafür, sich bestimmten Heilpflanzen oder bestimmten Vitaminen und Mineralien irgendwie so dauerhaft die sozusagen so zu sich zu nehmen. Genau, das stelle ich auf jeden Fall irgendwie fest, dass das von meiner Mutter auch irgendwie sowas super ist, was immer irgendwie kommt oder immer auf uns irgendwie eingegangen ist. Auf jeden Fall, genau. Und eine Sache hatte ich noch, die ich super interessant fand und das kommt auch ein bisschen aus diesem so, wie verwendet man Sachen und so. Aloe Vera ist, glaube ich, eine der Sachen, die sowieso viele aus vielen Kulturen benutzt werden. Geht ja auch ein bisschen in diese Sukkulentenrichtung, was du vorhin meintest. Und ich fand es immer super interessant, dass meine Mutter immer meinte, dass früher wenn die, jetzt nochmal ganz, ganz anderer Diskurs, aber wenn Tiere krank waren früher im Dorf, hat man Aloe Vera geschnitten und hat denen das ins Wasser geschmissen. Und das war dann das einzige Wasser, was sie trinken konnten. Das hat halt die dann gesund gemacht. So. Und das ist halt so eine total standardmäßige Methode, um seine ganzen Livestock und seine ganzen Tiere, auf die man ja auch angewiesen ist und so, halt gesund zu halten. Also das ist so voll der Nutzen, der für alle so voll bewusst ist, während wir hier ja viel mehr so auf Haut und solche Sachen gehen, als jetzt sozusagen auf den Konsum von Aloe Vera so oder halt auch das Innere zu essen oder den Saft davon zu konsumieren. Teilweise, glaube ich, aber ich habe das Gefühl, Haut ist viel mehr da.
Ich habe gerade irgendwie mich nochmal so erinnert, weil ich eben gesagt habe, zur so Verbundenheit und auch Entspannung und ich dachte so, ich schmeiß nochmal rein, weil ich verabschiede mich jetzt, liebe Leute da draußen. Ich wünsche meinen Liebsten auf dem Bildschirm noch die schönste Folge überhaupt und dass sie gut tut. Aber ich habe gerade noch daran gedacht, dass ich so finde, sich Zeit zu nehmen oder die Zubereitung von vielen der Dingen ist ja zeitintensiv sozusagen und das widerspricht so ein bisschen dem Alltag, den wir eigentlich haben dürfen als irgendwie rassifizierte Menschen. Oftmals verbunden mit natürlich irgendwie anderen Ismen und so, aber ich so daran gedacht habe, dass Ataya ein grüner Tee ist, den es im Senegal gibt, aber auch in anderen westafrikanischen Ländern, aber auch im Maghreb und nordafrikanischen Ländern sozusagen. Und es ist ein grüner Tee, der so ganz bitter gekocht wird und aber süß und dann auch aufgegossen. Und ich finde, für mich war schon immer diese Zelebration des Aufgießens und die Spannung steigt, so bald kannst du deinen Tee haben. Und dann gibt es noch eine Runde und noch eine Runde und man sitzt zusammen und klönt und nimmt sich die Zeit und redet über die Dinge, dass es so ein unglaublich heilsamer Moment ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein Moment des Widerstandes in einer Welt, die irgendwie alltäglich Zeit raubt, Energie raubt, gewalttätig ist, zu einem irgendwie sich einfach hinzusetzen, drauf zu scheißen, zusammenzukommen und sich einfach eine halbe Stunde für den Tee zu gönnen, bis man ihn überhaupt erst einmal trinken kann. Und dann ist es so ein kleines Mini-Glas. So, und das, das ist mir gerade nochmal so total wichtig gewesen, dass ich das auch, wenn ich Leute beobachte, sozusagen nicht nur für mich selbst, sondern auch in der anderen Beobachtung, ich glaube, es ist wichtig, sich diese Ruhe zu gönnen, um irgendwie überleben zu können.
Voll, guter Punkt. Auf jeden Fall. Thank you und danke, dass du dir die Zeit noch doch noch genommen hast, bevor du jetzt weiterziehen musst. Und ein gutes Meeting. Oder,
ja, ehrlich, danke.
Mach's gut. Viel Spaß noch.
Bye. Ja, damit waren meine Dinger jetzt so durch. Ich kann auf jeden Fall auch co-signen, das mit Honig. Ich finde es immer cool, wenn man eine Remedy hat, die sich immer wieder überall zeigt in den entferntesten Regionen. Dann finde ich das immer sehr verified, dass das von der Humanität, von Menschen an sich anerkannt ist, dass das wohl das beste Heilmittel sein muss. So. Wenn man von Bosnien bis Zimbabwe sagt, Honig, Hauptsache alles mit Honig. So. Dann, so glaube ich, kann man sagen, so da hat man dann vielleicht so gefunden, dass Honig so eine Sache ist, die, auf die man sich einigen kann, die immer gut ist irgendwie. Aber ja, andere Remedies.
Ja, so beim Hören von dem, was ihr erzählt habt, fand ich voll krass. Einfach, also mir kam der Gedanke, dass mega wertvolles Wissen ist, was wir hier einfach miteinander besprechen. Und das ja auch jetzt abgesehen von so krass ökonomisierenden Hypes, ja so ein sehr marginalisiertes Wissen ist. Und ich das voll schön finde, das mit euch auszutauschen gerade. Und das, was mir eigentlich einfach nur eingefallen ist, womit ich persönlich aufgewachsen bin an den Remedies, sehr klassisch, richtig, richtig viel Olivenöl, Zwiebeln und Knoblauch. Und das hilft einfach gegen alles so. Halsschmerzen, Erkältung, Grippe, egal was, Kopfschmerzen, einfach richtig viel Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl. Und ich habe es auch ehrlich in rauen Mengen schon als Kind gegessen und ich esse es immer noch täglich, diese drei Lebensmittel. Und tatsächlich war es bei mir so normalisiert, ich habe nämlich heute auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, was wir so für Remedies mitbekommen haben. Und uns ist nicht direkt was eingefallen, aber für mich war dieses Olivenöl-Hypen so normal in meiner Biografie, dass ich dachte, dass es so alle hatten. Also es ist einfach in einer bestimmten Zeit in Deutschland allgemein einfach so einen übertrieben krassen Hype gab. Aber sie meinte, dass das nicht so krass war, auf jeden Fall so wie ich den jetzt mitbekommen habe. So von meinen Eltern. Und dann auch so ein Remedy, Ayran. Also ich kenne es unter dem Wort Mastau und es ist einfach perfekt, zum Beispiel im Sommer das so zu trinken. Und aber auch bei so Magenproblemen tatsächlich hat mir das immer ganz viel geholfen. So als Kind habe ich das immer bei so Magen-Darm-Beschwerden bekommen, obwohl Joghurt ja eigentlich nicht so geil dann ist, aber mir hat es geholfen. Und dann auf jeden Fall auch, was ich aus meiner Kindheit so kenne, sind so richtig viel Kichererbsen, Bohnen, Linsen und Bamia, also auch so Okra und Datteln. Und da teile ich auf jeden Fall auch so mit euch dieses super weirde Gefühl, wenn das plötzlich so krass gehypt wird. Also ich hatte das mit Okraschoten ganz doll, die ich halt aus meiner Kindheit kenne. Und früher wusste niemand, was das ist. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht mal das deutsche Wort dafür. Für mich war es immer nur Bamia. Und dann plötzlich gab es so ganz weirde Gerichte auch damit. Ja, so nicht richtig gemacht. Und das ist sehr irritierend, finde ich. Aber auch ein bisschen witzig. Und ich finde es irgendwie cool, dass wir das miteinander teilen, so diesen Cringe-Momenten auch. Also auch so eine Wut, die ich da auf jeden Fall auch habe, das teile ich auch mit euch. Dann auf jeden Fall bestes Remedy, Olivenölseife. Richtig geil. Ich weiß nicht genau, wie sie hergestellt wird. Ich habe die mir halt aus Kurdistan mitgebracht. Die soll nur aus Olivenöl bestehen und es ist einfach bestes für den Körper. Die riecht fast gar nicht und hält sich super lange und ist halt super pflegend für die Haut und so gar nicht aggro.
Ja, gibt es ja auch in anderen Kombinationen. Also ich habe zum Beispiel Olivenölseife mit aus Olivenöl und Lorbeeröl und es war mega gut bei mir gegen Pickel. Wollte ich nur mal rein droppen. Also finde ich auch, das ist auch sowas Universelles, Olivenölseife, richtig heftig.
Ja, ich sag euch, ey, Olivenöl, es geht richtig ab bei Olivenöl. Und dann auch auf jeden Fall ein Geheimtipp, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so getrocknete Limetten, die man in so Eintöpfe macht, die sind auch, also sie waren super viele Jahre richtig schwer zu bekommen in Hamburg. Und jetzt habe ich sie aber gefunden auf dem Steindamm. Was?
Limo Amoni.
Ja.
Kenne ich sie zumindest.
Ja. Ich glaube, das ist die gleiche.
Steindamm, größte Apotheke von Hamburg.
Ja, Steindamm wäre ich verloren.
Ja. Weil man krank ist, einfach direkt.
Steindamm.
Knoblauch und Eidern kriegst du auf jeden Fall. Die kriegst du an der ersten Ecke. Und dann den Rest auch.
Aber auch zum Beispiel sowas wie Sumac, das ist so von dem Essigbaum von der Rinde, mega gesund, damit bin ich auch zum Beispiel aufgewachsen. Und was ich voll krass
in der letzten Corona-Folge, das Corona-Heilmittel.
Stimmt. Und was ich voll interessant finde, ist, dass jetzt einige unserer Remedies voll krass gehypt werden. Und ich kenne das auf jeden Fall und ich bin mir sicher, ihr auch, dass wir früher dafür geschämt wurden. Also so, wenn ich zum Beispiel von Sumac oder wenn ich Bamiat zum Beispiel zur Schule mitgenommen habe, haben Leute diese grünen Dinger gesehen und waren so, was ist das denn? Und also so, ich habe mich kaum getraut, diese Lebensmittel zu essen oder FreundInnen, weiße deutsche FreundInnen mit nach Hause zu nehmen. Und dann kommt sozusagen dieses Essen auf den Tisch. Und jetzt wird das halt so krass gehypt und das finde ich halt auch auf jeden Fall so eine Zynik. Und so Remedies für meine Seele, auf jeden Fall einmal schwarzer Tee mit Milch und Zucker, bestes. Und Tahin mit Honig, auch auf jeden Fall bestes Remedy für meine Seele. Und Kreistänze und zusammen singen. Das so von mir.
Richtig doll zusammen singen, kann ich richtig krass co-sein. Ich merke voll, wenn ich das lange nicht mache, dass mir das richtig fehlt. Also so, meine Mutter hat uns immer, voll viel Talk über meine Mutter heute, aber hat uns so immer dazu angestiftet, so Harmonien zu singen. Also für uns ist es voll wichtig sozusagen, so im afrikanischen Kontext singt man halt oft so in mehrstimmig sozusagen. Und mich hat das früher aber mega genervt, dass ich nicht einfach zum Beispiel ein Lied hören konnte und einfach singen konnte, sondern es war immer voll wichtig, dass irgendeiner von uns die Harmonie singt, weil man halt so zusammen singt. Also damit, ne, also das ist halt so ein ganzer Akt irgendwie und ich merke richtig doll, dass mir das fehlt, auch jetzt gerade, wo ich nicht mit meiner Familie bin und wo ich jetzt irgendwie gerade im Ausland bin und so, merke ich voll, dass mir das richtig doll fehlt, mit Leuten zusammen zu singen, irgendwie für Entspannung und für alles Mögliche. Also das kann ich richtig doll co-host sein, so zusammen singen.
Ja, ich habe auch mir das direkt aufgeschrieben, bei dem, was gerade gesagt wurde, mit dem Schämen für das Essen, so, das ist mir sofort eingefallen, so, weißt du, so Sachen, die heute richtig so im Trend sind und irgendwie so als gutes Essen gelten, dafür habe ich mich auch früher geschämt, so, ne, weil die Leute auch meinten so, was ist das denn, so gerade auf dem Schulhof, wenn man jung war und so, fiel mir sofort ein, als du es gesagt hast, so, bevor du das ausgesprochen hast, stand, habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, so, das verbinde ich auch voll damit. Und Olivenöl sowieso gab es bei uns in jedem Essen. So, es ging ja so weit, dass meine Eltern dann irgendwann selber Olivenplantagen quasi hergerichtet haben und Oliven angebaut haben und Olivenöl gemacht haben.
Und da habe ich auch ein sehr gutes Olivenöl und eine sehr gute Olivenseife bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Shoutout. Sehr gerne, sehr gerne. Und genau mit der Olivenseife nämlich auch. Ich weiß nämlich, dass auch in dem Dorf meiner Mutter das irgendwie alle selber machen. So, und ich habe leider nie gelernt irgendwie, wie das geht. Ich muss es eigentlich mal rausfinden noch so. Irgendwie solange irgendwie noch Verbindungen dahin sind, solange irgendwie aus der Generation noch Leute leben, wie das halt eigentlich gemacht wurde. Ne? Und da musste ich auch gerade dran denken, deswegen, dass diese ganzen Remedies ja auch für mich irgendwie Verbindungen sind einfach in eine andere Zeit. Also nicht nur ein anderer Ort und ein anderes Gefühl, sondern vor allem auch irgendwie so eine Verbindung in eine andere Zeit, aus der quasi beispielsweise dann ja eben unsere Elterngeneration, unsere Großelterngeneration kam, so die das noch so praktiziert haben. Dazu will ich auch gleich kommen, so, weil ich habe ja schon diese Frage gestellt mit dem quasi die mehr praktischen Remedies. Aber bei Eidern musste ich auch gerade dran denken, ja, bei Magenschmerzen Joghurt immer zum Essen bekommen. Aber, und ich dachte immer, das wäre so ein Spezifikum, was bei meiner Mutter so war, aber ich habe auch andere Leute kennengelernt, die genau dasselbe bestätigt haben, Joghurt als Schlafmittel. So, kennt ihr Leute, die essen Joghurt und schlafen innerhalb von 5 Minuten ein? So.
Auf jeden. Duch, das haben alle immer gesoffen nach dem Essen. Immer hat jeder so ein Glas Duch bekommen, das ist unser Wort für Eidern. Und alle haben sich danach direkt auf den Teppich gelegt, wo wir auch gegessen haben, neben ihren Sitzplatz quasi und gepennt so 2 Stunden.
Also es scheint das beste Schlafmittel auch irgendwie zu sein. Aber was mir halt tatsächlich dann eingefallen sind, wirklich so diese praktischen Sachen. Ne? Also neben so quasi Sachen trinken und essen, wobei es gab auch so ein bisschen zweifelhafte Trinksachen so. Ich glaube, meine Oma hat immer eine Flasche Whisky am Bett stehen, weil irgendein Arzt mal zu ihr meinte, jeden Abend einen kleinen Schluck Whisky ist gesund. Das weiß ich auch nicht genau, ob das wirklich so viel hilft. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, ne? meine Großmutter ist 95, so, und muss dann so vom zu Bett gehen dann halt immer so einen kleinen Schluck Whisky. So, stellt euch das mal vor.
Aber
so,
sie ist 95.
Ja, du musst ja irgendwie Gold haben.
Wenn wir schon sind, das ist ein bisschen so wie die Heilmittel, die überall auftauchen, wenn man halt 95 ist.
Ja, da muss es werden.
Auch das starker Indikator irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Lange Testphase gehabt, lange Studie, lange Laborphase. Scheint zu funktionieren.
Ja, ist auf jeden Fall getestet worden, ne? Also deswegen. Und falls es dann am nächsten Morgen zum Kater kommt, tatsächlich Tahin. Das hat ja so viel Fett auch, quasi, dass du ein paar Löffel davon dann brauchst.
Also das kann ich
auch bestätigen.
Das auch schon, also erstmal, was vorhin war, Tahin mit Honig. Honig ist schon so ohne über jeden Zweifel haben, quasi haben wir schon. Und Tahin und auch insgesamt Sesamöl auch sehr, sehr gesund auf jeden Fall. Also das so in der Ernährung zu haben quasi.
Genau,
das aber für Kater schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Das war mir noch nicht klar.
Genau, das hat auch
danke, als Außenstehende aus einer Nicht-Tahin-Kultur.
Ja, das Beste. Es kommt auch nicht von mir, das kommt von der Person, mit der wir sonst auch hier manchmal aufnehmen. Also jemand von uns, dachte ich, trage ich mal mit rein. Aber was mir dann aufgefallen ist, genau diese bisschen praktischeren, zum Beispiel, das gibt es ja auch hier, so, ne? Schröpfen ist mir dann eingefallen, zum Beispiel. Ja. Meine Mutter, Teegläser, Zeitungspapier, Schröpf und dann direkt an den Rücken gebackst, so, ne? Also dieses Schröpfen.
Hijama?
Ich weiß den Begriff leider auch nicht mehr so richtig, ich weiß, ne? Aber
klingt ähnlich wie Pyjama. Ich glaube, es ist Hijama bei uns.
Also ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, ne? Aber ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie diese Teegläser dann immer an dem Rücken meines Vaters oder meiner Mutter baxten und die immer halt dieses Feuer gemacht haben. So. Und das haben sie halt immer gegen Rückenschmerzen gemacht. Oder ich weiß noch, als meine Mutter mal sehr, sehr starke Rückenschmerzen hatte, da ist sie zum Knochenbrecher von Harburg gefahren. Mhm. Und ich fand es so ein bisschen witzig, so, weil Knochenbrecher, ich habe es nachgeguckt, ist wohl auch so ein Begriff so bei ostfriesischer Heilkunde.
Ja, das gab es im Fernsehen. Das
war
gerade Knochenbrecher.
Aber scheinbar war das, also der Typ ist, war halt, ja, jedenfalls war der Knochenbrecher also von Harburg. Aber
ist auf der Homeland, Schland.
Ja, ja. Aber der aus Harburg war POC. Okay. So, und ich weiß,
aber der aus Harburg war auch voll bekannt. Also ich komme ja gar nicht aus der gleichen Community so, aber mir war der auch auf jeden Fall bekannt und vielen anderen von uns war der auf jeden Fall sehr bekannt.
Ja, der Knochenbrecher von Harburg. So, ich glaube, der praktiziert auch noch. Jedenfalls weiß ich,
dass. Ja, das auf jeden Fall. Macht er noch.
Kennst du den? Jeden Termin direkt ab. Erst Steindamm, dann.
Ja. Ich kann euch Termin klären, wenn ihr wollt.
Richtig gut. Wusste ich nicht.
Ein Bruder von mir war neulich bei ihm.
Ja?
Ach was.
Richtig gut.
Ja, ja. Also, der hat den gehört. Ich meinte, ein Freund von mir war neulich da. Und der meint, der...
Oh no. Die Spannung steigt.
Lass mal alle Kamera ausmachen. Vielleicht hören wir dann besser.
Okay, Kamera, Mikro aus. Alle außer...
Ja.
Sorry. Oh Gott, schneiden wir raus. Alle außer Kamera, Mikro aus.
Ich rede gerade, aber wenn mich jemand... Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich hört, ne? Könnt ihr irgendwie im Chat schreiben?
Wir hören dich.
Ach so, okay. Lass doch mal. Der macht doch auch so halb eher.
Richtig schlecht.
Okay, scheiße. Ich glaube, für mich ist heute schlecht. Ne? Sag einfach einer von uns.
Ja, also. Aber an alle, gut, die da draußen zuhören, es kam gerade raus, einer von uns hat eine Connection zum Knochenbrecher von Harburg. Das heißt, wenn ihr hin wollt, schreibt uns eine DM bei Insta und wir machen klar.
Ja, wahrscheinlich hört ihr auch gerade so einen heftigen Cut. Wir sind gerade alle voll eskaliert. Habt ihr auch so die Anfänge schon mitbekommen. So gab es wahrscheinlich gerade so einen kleinen Cut in der Aufnahme. Neben dem Knochenbrecher, ach so, ja genau, was ich nämlich zum Knochenbrecher von Harburg sagen wollte. Meine Mutter ist nämlich damals hingegangen mit heftigsten Rückenschmerzen und die hat so einen Trockenpflaumenwickel bekommen. Also wurden ganz viele Trockenpflaumen eingelegt und also dann in so einen Wickel gelegt und das musste sie sich halt um den Rücken immer binden und muss das immer so ein paar Tage tragen und dann immer wieder frische Trockenpflaumen, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dann da so reintun und dann wieder umbinden. So. Und das war halt so etwas, was der Knochenbrecher von Harburg ihr quasi verschrieben hat. Und dann dachte ich auch so ganz andere Sachen, die so aus einer ganz anderen Zeit gefallen sind. Zum Beispiel, ich kenne halt so die Geschichte von meiner Großmutter, dass die Leuten ins Gesicht spuckt. Und zwar gegen Akne. Und das,
Gott sei Dank habe ich die Olivenölseife, dass ich das nicht machen muss.
Ey, meine Tante hat das ausprobiert, es hat nicht funktioniert, aber bei meiner Oma soll es wohl funktionieren.
Ey, Digga, das erzähle ich allen. Ja, lass mich. Spucke hilft gegen Akne. So.
Nee, aber das ist wirklich so eine Erzählung in meiner Familie und dass sie das auch in Deutschland so bei ein paar Leuten gemacht hat und so. Und dann alle so voll begeistert waren, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, ne, irgendwie. Das ist aber so, das ist quasi dieser Teil der Remedies für mich, so, der so ein bisschen mich eben mit so einer alten Zeit verbindet, so, ne, mit so einer ganz anderen, ja, ganz anderen, ja, nicht nur dem Ort, sondern auch dieser ganz anderen Zeit, mit dem, wo halt diese Geschichten noch kursieren. So, weil so
vielleicht
Erzählungen
kommen. Vielleicht ist auch ein bisschen einfach, was deine Oma gegessen hat. Vielleicht hatte sie einfach irgendwelche welche Remedies, von denen wir hier gesprochen haben, einfach, weißt du, hatte sie einfach. Weil sie einfach hochdosiert oder so.
Ja, ich meine, ne, wir haben ja gerade geklärt, 95 ist sie aktuell.
Ach ja, Whisky, und, Leute, Whisky.
Ja.
Whisky und ins Gesicht spucken. Ja.
Und dann habe ich noch eine Story, so die ich leider muss ich die auch mal rausfinden, wie die genau ist, weil ich glaube, ich bringe gerade zwei Stories durcheinander, weil von meiner Mutter gibt es die Erzählung, die ist halt als Kind vom Baum gefallen. Und sie konnte dann nicht laufen und alle dachten, sie sei gelähmt. Und dann gibt es halt auch noch gleichzeitig die Story davon, dass Kinder in dem Dorf immer eine Behandlung bekommen haben, damit sie als Erwachsene nicht nach Schweiß riechen. Und ich weiß halt nicht, zu welcher Story quasi das gehört, was ich jetzt sagen würde, sondern nämlich, dass...
Wir wissen nicht, ob es gegen Lähmung oder gegen Schweiß hilft, aber es
ist ja.
Ich bin so gespannt, was es jetzt ist. Oh mein Gott.
Okay. Auf jeden Fall wurden Kinder immer eingebuddert.
Oh, eingebuddert? Das war bestimmt die Lähmungsgeschichte.
Ja?
Das hat meine Mutter gemacht. Wenn einer also ich bin ja die Älteste von meinen Geschwistern, wenn die so als Babys und Kleinkinder irgendwo so richtig runtergedonnen sind und man dachte, okay, die laufen jetzt in 6 Farben an und kriegen eine riesen Beule Butter.
Ja.
Hat dann immer geholfen, dass das gesund, dass das Jugendamt nicht kommt, Butter drauf und dann sehen die wieder normal aus, wenn die in den Kindergarten.
Okay, geil.
Dann ist das tatsächlich die Story zu dem, nämlich dass dann ich weiß nämlich, dass meine Mutter auf jeden Fall auch eingewickelt wurde mehrere Tage, aber dann wurde sie halt eingebuttert jeden Tag und eingewickelt, bis sie wieder laufen konnte. Und das ist halt auch so ein Remedy. Aber dann muss ich noch mal rausfinden, womit Kinder quasi in dem Dorf immer behandelt worden sind, damit sie als Erwachsene nicht so doll nach Schweiß riechen. Weil das wollte ich eigentlich immer mal recherchieren. Weil das sind sozusagen so diese Stories, die halt irgendwie für mich eben dieses mit einer anderen Zeit verbinden auch machen. Ne? Und was so diese Remedies und dieses Wissen irgendwie so zeigt, wie fragil das eigentlich ist, weil das irgendwie so verschwindet mit der Generation. So, weil wir hören das jetzt und lachen so darüber und freuen uns auch darüber, dass es diese Geschichten noch gibt. So, aber sie gibt's halt nicht mehr lange. So. Und das ist so dieses, was mir halt direkt irgendwie eingefallen ist, weshalb ich euch halt auch nach diesen mehr praktischen Sachen gefragt habe. Genau, deswegen Kinder einbuddern, das wusste ich halt nur noch irgendwie. Und der Knochenbrecher von Harburg. Und das Schröpfen, das ist so mein Beitrag jetzt für euch hier gewesen.
Voll. Aber voll der gute Punkt auch mit der Zeit, um das nur nochmal so hervorzuheben, weil ich glaube auch voll so das Bewusstsein, dass es ja nicht nur, also ich habe das Gefühl, wir haben das Gefühl, teilweise müssen diese Sachen irgendwie so bewahren, weil wir auch irgendwie weg sind, physisch, geografisch von dieser Region, aber selbst in der Region selbst machen die jungen Leute in unserem Alter es ja dann nicht mehr oder es geht verloren oder keine Ahnung oder also selbst da ist irgendwie die Zeit ja irgendwie so am Werk und bewegt es irgendwie. Deswegen ist es, glaube ich, so oder so voll cool, auch überhaupt in seiner Altersgruppe sich darüber auszutauschen und nicht mal nur, wenn man so geografisch entfernt ist. So.
Voll.
Aber deswegen, ja. Ich war gerade nicht dran, sorry.
Ja, easy. Aber voll, das sehe ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, bei uns ist es so, dass das generationsmäßig schon bei meinen Eltern aufgehört hat. Also was vielleicht daran auch liegt, dass die halt voll jung migriert sind, ne? Und dementsprechend ja auch ein bisschen abgeschottet waren sozusagen von den Praktiken oder auch den Sachen an sich, also jetzt sozusagen den Pflanzen beispielsweise. Also ich weiß zum Beispiel, dass als meine Eltern in den Ende der 70er, Anfang der 80er so in Deutschland waren, es war einfach komplett anders als jetzt irgendwie 40 Jahre später. Man hat ja gar keine Kräuter bekommen. Es gab nicht mal Petersilie oder so. Also
das mussten, also wenn die so erzählen, was meine Großeltern denen dann immer geschickt haben, oder die kommen dann an mit Koffern und dann machen den Koffer auf, der halbe Koffer ist voll mit einfach nur Kräutern, und zwar so
grün,
so Kräuter, Petersilie und irgendwie Koriander, so, okay, why? Und das Verrückte ist, das machen die halt auch immer noch, ne? Also es ist voll süß. Seit 20 Jahren sagen wir, ey, es gibt hier mittlerweile Steindamm, wir brauchen das nicht mehr. Aber eigentlich sind die Koffer immer noch halt voll mit Kräutern, bestimmten Lebensmitteln, die es hier halt nicht gibt, bestimmte Beeren oder irgendwelche Samen oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mittlerweile drin. Aber genau, also ich glaube so, meine Eltern waren zum Beispiel erstens einmal schon mal voll abgeschottet sozusagen von all diesen Remedies, mit denen sie selber groß geworden sind, weil es die ja einfach 20 Jahre, die sie gelebt haben, quasi gar nicht gab. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es trotzdem auch so ein bisschen die Generation ist. Wenn ich so im Iran bin, merke ich schon, dass, oder habe ich früher auf jeden Fall immer doll gemerkt, dass gar keiner mehr was zu tun hat mit diesen ganzen Läden. Und ich jetzt so als dieses Diaspora-Kid, ich kam mir halt selber schon hypertouristisch vor, dass ich da so Bock drauf habe. Aber mir hat es immer mega Spaß gemacht. Und im Iran gibt es halt so Läden, die heißen Attari. Die verkaufen halt alle diese Kräuter, Blumen, Samen, alles, was halt irgendwie heilende Wirkung hat. Aber auch selbstgemachte Seifen, verschiedene Mittel irgendwie so zum Waschen, alles Mögliche für die Haare, für die Haut und so weiter. Und das ist voll ausgestorben. Also ich hatte manchmal das Gefühl, genau, es gibt einfach gar nicht mehr so viele von denen. Und damals, also die hatten ja voll so ein generationales Wissen und haben das auch richtig gelernt. Also wenn du damit die Leute gefragt hast, die meisten, die da gearbeitet haben, waren halt auch einfach echt so Leute, die sich richtig krass auskannten und jedes einzelne Kraut selber, manchmal auch nicht, ne? Manchmal war es auch einfach wie so ein Laden. Und ich habe auch in Vorbereitung auf dieses Treffen gedacht, ey, ich schnack mal mit meiner Oma darüber. Die war übrigens mega aufgeregt und war so, was, warte, ich erzähle dir jetzt nochmal alles. Moment, ich bin gerade überhaupt nicht sortiert. Und das war, dann erzählt sie mir so, dieser Tee ist gut für das und das ist gut für das. Und dann habe ich sie mal unterbrochen und ich meinte so, ey Oma, ich weiß das alles. Also es war auch cool so zu checken, ey Oma, das, was du mir gerade alles aufgezählt hast, ich habe das schon längst von dir gelernt, so, ne? Aber was ich sagen wollte ist, die hat mir erzählt, dass es in den letzten 3-4 Jahren anscheinend voll den Boom gab im Iran, dass die Leute wieder Interesse haben an diesen ganzen Naturheilmitteln und dass es voll viele neue Atelier-Läden gibt und aber auch, dass es halt deshalb jetzt so viel, viel teurer geworden ist als früher, weil es halt so Hype ist. Also ich habe auch, als ich das letzte Mal im Iran war, selber gemerkt, wie halt wieder so ein Wertschätzen für die eigene Tradition und Kultur und halt so, ich habe das in Kleidung gemerkt, daran gemerkt, dass die Leute wieder alte Instrumente lernen und jetzt ist es anscheinend auch mit diesen ganzen Natural Remedies so ein bisschen so. Und das ist auch komisch, weil das ist dann ja eigentlich nicht cringe, ne? Aber es ist trotzdem voll weird, wenn es halt so modern quasi wiederkommt. Genau, aber jedenfalls, bei mir ist, ich habe so das Gefühl, für mich war das so, dass ich danach immer voll gecraved habe, dieses Wissen zu erlangen, weil meine Eltern mir das halt nicht vermittelt haben oder weil ich halt damit zu Hause kaum groß geworden bin. Also nur richtig mit den super Basics of Natural Remedies, die hatten wir so zu Hause. Oder Sachen, die halt so kulturell eh schon voll drin sind, die so im Essen, in der Esskultur quasi normal mit drin sind. Sowas wie, was ihr jetzt so erwähnt habt, wie zum Beispiel Buch, also so Eidern trinken, oder keine Ahnung, bestimmte so Kleinigkeiten, aber deshalb war es für mich immer so ein, ich wollte immer richtig gerne das alles lernen und voll so eine Pflanzenkunde irgendwie haben, um mich verbunden zu fühlen zu dieser Generation, die nicht bei mir ist, also zu meiner Großelterngeneration und zu denen dahinter, also so zu meinen Vorfahren, zu den Ahnen, die mit diesen Lebensmitteln und mit diesen Pflanzen und Kräutern einfach gelebt haben und was ja auch oft einfach wirklich so Teil des Lebens war und nicht nur der Krankheit. Also ne, das ja manche von euch auch schon gesagt haben, dass einfach voll vieles eigentlich ja präventiv quasi ist, dass man das einfach ab und zu sich nimmt und nicht erst dann, wenn man krank wird. Und ich habe einfach voll früh schon das Gefühl gehabt, wenn ich ein bisschen weiß, wie das funktioniert und wenn ich diese Kräuter mir wenn ich die trinke, also die als Tees trinke oder das esse oder diese Samen esse und so weiter, dass ich mich auch körperlich und dementsprechend auch irgendwie seelisch und spirituell verbunden fühle mit denen in meiner Lineage, die das auch alles gemacht haben, bevor irgendwie Big Pharma gekommen ist, so mäßig. Und gleichzeitig verbinde ich mit diesen ganzen Kräutern und Blumen und diesen Gerüchen auch quasi meine Heimat. Also wenn ich so einen Sack voll getrockneter Petersilie aufmache, riecht es einfach direkt nach Heimat. Das riecht nach Iran, aber auch irgendwie nach meiner Oma und halt einfach auch nach Zuhause. Das finde ich schon ziemlich krass, wie das quasi, was ja auch vorhin schon gesagt hatte, dass es ja auch viel einfach mit Gerüchen ist, wie eben diese Gerüche mich irgendwie auch so connecten eben zu einem Ort und auch einem Gefühl, was ich irgendwie mit Familie und mit Heimat verbinde. Und gleichzeitig natürlich ja auch irgendwie so zu einer natürlichen Welt, ne? Also man im Vergleich zu unserem total entfremdeten Leben sozusagen heute verbinden mich auch, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, sowohl die Praktik des Zubereitens von diesen ganzen Dingen, als halt auch der Geruch davon, als halt auch der Akt des wirklich das Trinken oder Essen verbindet mich halt irgendwie zu dem natürlichen Teil meines Selbst und so zu der Verbindung, dass ich auch ein Wesen dieser Natur bin, quasi aus Natur kommen und natürlich bin und dementsprechend auch Natürliches mir gut tut, sozusagen. Ja, und ja, was ich sagen wollte, ist, bei uns im Iran gibt es auf jeden Fall auch, jetzt habe ich eben, während ihr so gelabert habt, versucht, das mal so kurz so aufzuschreiben, so vier verschiedene oder fünf verschiedene Arten von, was man so als Remedy wohl verstehen kann. Das eine sind Damnusht, das sind quasi Tees und wir sagen halt nicht Chai dazu, weil Chai ist nur schwarzer Tee. Alles andere darf man unter keinen Umständen Chai nennen. Aber das ist dann halt wenn man andere Sachen aufbrüht. Und dann hat man auch Arak. Manche von euch kennen vielleicht das Wort Arak oder so aus einer anderen Sprache oder Kultur. Aber das ist, also das heißt ja normalerweise Schnaps. Das ist eigentlich auch nichts anderes als Schnaps, aber halt ohne Alkohol. Das ist halt eine Destillation. Das heißt, man nimmt zum Beispiel, also die meisten von euch kennen ja Rosenwasser. Das ist zum Beispiel auch so eine Destillation. Dass man halt, genau, das Destillierte, man kocht das so auf und man fängt dann das destillierte Wasser ein und das benutzt man dann und das macht man auch mit zum Beispiel Löwenzahn oder Pfefferminze oder noch so einigen anderen Pflanzen. Und das hat nochmal eine andere Wirkung, wenn man das als Adak zu sich nimmt, weil es ja viel konzentrierter ist, als wenn man halt sich zum Beispiel einen Tee aufgießt. Also man benutzt es halt zu unterschiedlichen Sachen oder diese Adak, den benutzt man auch topical, also wie heißt das, so auf der Haut zum Beispiel, so oberflächlich und nicht nur zum Trinken. Und ist auch so ein bisschen regionsabhängig. Meine Mutter beispielsweise, die kommt aus Shiraz, das ist eher so südlich im Iran. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie zum Beispiel, das wusste ich voll lange nicht, dass sie mit diesen Arak richtig groß geworden ist. Dass ihre Mutter so ein Regal in der Küche hatte mit all diesen verschiedenen Flaschen, mit den verschiedenen Araks. Und dass, wenn sie gesagt hat, oh, ich fühle mich heute so ein bisschen schlapp, dann hat sie das bekommen. Oder wenn ihr Bruder gesagt hat, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen oder so, dass sie das halt immer so, jeden Morgen hat jeder von denen so ein Glas mit einem bestimmten Arak bekommen. Das habe ich voll lange nicht gewusst, das fand ich so voll schön. Aber diese Adach-Kultur ist zum Beispiel im Norden von Iran gar nicht so doll. Das ist voll so ein Süd-Iran-Ding. Das finde ich auch irgendwie voll interessant, was so für regionale Unterschiede teilweise auch einfach in der gleichen Kultur sozusagen gibt. Und dann haben wir halt, wie bei euch ja, wie es ja auch erzählt hat, quasi Sachen, die teilweise einfach schon voll in der Esskultur so drin sind, die wie man Essen zubereitet, was es für Komponenten hat, so die Vollwertigkeit, dass immer so ein Getreide mit Hülsenfrüchten oder irgendeinem Protein zusammen mit Kräutern und immer einem Gemüse. Also wie irgendwie das eine Mahlzeit an sich meistens immer schon so wirklich nahrhaft ist und vollwertig ist und von dem Körper so voll aufgespalten werden kann aus der Zusammensetzung heraus, was einem ja meistens irgendwie gar nicht mehr klar ist. Oder so Sachen wie Sumak, was ihr erwähnt habt. Es wird ja zum Beispiel meistens immer auf Kebab gegessen oder halt auf Kebab so raufgemacht. Und ich habe halt irgendwann vor ein paar Jahren mal so erfahren, also ich esse kein Fleisch, ne, aber ich habe das dann irgendwie so mitbekommen, dass das zum Beispiel gemacht wird, weil das und der Fettverdauung, die Fettverdauung unterstützt. Und weil halt das Fleisch quasi fettig ist und das dann dabei hilft. Finde ich halt so voll interessant. Es gibt ja total oft solche Sachen quasi, die so zusammenspielen. Oder was zum Beispiel im Iran auch eine Sache ist beim Essen, das finde ich richtig, richtig spannend. Man unterscheidet die verschiedenen Nahrungsmittel in kalte oder warme Nahrungsmittel. Und man sagt auch, Personen selber können auch selber so eine kalte Tarm, also das heißt sowas wie so eine deine Nature oder so. Es kann kalt oder warm sein, muss aber nicht. Also es gibt, die meisten Leute sind so mittelnormal. Und es gibt so bestimmte Nahrungsmittel, die sind eher kalt und bestimmte, die sind eher warm. Kalt ist zum Beispiel sowas wie Gurken oder Joghurt oder Melone, Aubergine, Zucchini, ich glaube voll viel Obst. man kennt das ja auch selber, wenn man im Sommer ist und es voll heiß, dann Gurke kühlt halt ab, Wassermelone kühlt richtig von innen ab und so. Und beispielsweise im Iran so ein Standardessen zum, also Zeittisch zum Essen ist so Joghurt mit Gurke. Und das ist halt beides voll kalt und deshalb macht man meistens noch Minze rein und so Rosinen, damit es sich wieder ausgleicht. Und das finde ich halt so voll spannend und ich habe das halt vor ein paar Jahren mal so wiederentdeckt in der chinesischen Naturheilkunde oder auch chinesischen einfach Essenslehre, so Yin und Yang. Die unterteilen halt auch alles Essen in Yin und in Yang-Energien und das ist voll ähnlich auch von den jeweiligen Essenssachen mit kalt und warm. Und das fand ich auf jeden Fall richtig spannend, weil ich glaube, dass so persische Kultur und chinesische Kultur sind schon auf jeden Fall weit genug voneinander entfernt gewesen, als dass das unbedingt jetzt so Einfluss aufeinander hatte, was diese Lehre angeht, aber dass man das halt so irgendwie wiederfindet. Und dann ist mir eingefallen, neben eurem Schröpfen, das Hammam an sich, also so zum ins Hammam gehen, ist natürlich früher so voll standardmäßig gewesen, aber man hatte halt keine Badewanne zu Hause. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem so ein Akt der Self-Care. Man ist da früher mit Family so zusammen hingegangen, alle Frauen zusammen gehen einmal die Woche so ins Hammam. Man lässt sich da richtig doll abschrubben und das ist auf jeden Fall ja voll so ein Remedy, Heilung, aber halt irgendwie so Cleansing, Self-Care-Akt, also eine ja, etwas, was man halt so tut oder hat an sich machen lassen tatsächlich eigentlich. Und das finde ich auch, also das finde ich richtig, richtig schön und ich mag so alles am Hammam eigentlich wirklich richtig, richtig gerne. Und was es im Iran auch gibt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, ist, ich weiß nicht, wie man das nennt, man geht davon aus, dass man halt so schlechtes Blut hat, also quasi, dass in den Arterien dieses das schlechte Blut, was sozusagen abläuft und danach hat man im Hammam teilweise mit so Messern so einen kleinen Cut gemacht. Also man cuttete sich sozusagen den im Rücken quasi so ein bisschen die Haut auf und dann und ließ sozusagen dieses Blut rauskommen mit so kleinen Cuts. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das vielleicht auch schon mal gehört hat, aber das fand ich auf jeden Fall ist auch so eine Sache, die, keine Ahnung, das wird vielleicht auch irgendwie bald mal verloren gehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie intensiv das noch überhaupt gemacht wird. Und so last thing wäre dann halt noch so Räuchern, was, glaube ich, auch einfach so überall auf der Welt voll verbreitet ist und alle räuchern mit irgendwie anderen Sachen. Und im Iran ist das, was man so räuchert, heißt halt Isfand. Ich glaube, heutzutage, Leute peilen vielleicht gar nicht mehr, was es so, das ist nicht mehr so im Bewusstsein, was es halt wirklich für Wirkungen hat. Das ist ja meistens sind das Pflanzen, die antiseptisch sind. Ich weiß gar nicht, wie Isfand auf Deutsch heißt, aber das ist auf jeden Fall auch antiseptisch. Aber meistens ist es halt so, dass man das so gegen böse Auge machen quasi verwendet. Und das ist dann halt, genau, das fand ich irgendwie voll spannend. Man hat verschiedene Sachen zu trinken, man hat verschiedenes zum Essen, man hat dann diese Praktiken irgendwie am Körper so und dann hat man halt auch diese Geruchssachen oder Ausräucherungssachen, die halt so einen Raum betreffen, um ihn irgendwie klarzumachen, negative Energien oder Geister oder halt eben negative Blicke zu vertreiben. Yes!
Also ich muss sagen, für mich ist der wichtigste Punkt auch so der Wert dieses Wissens und irgendwie der Erhalt dieses Wissens, weil was jetzt schon ein bisschen gefallen ist, was ich halt so krass finde, was ich vorhin auch zu meiner Oma meinte, ich habe halt ein großes, der Wert des Wissens ergibt sich auch daraus für mich, dass das ja über Generationen entstanden ist. Das ist jetzt ja nicht irgendwie Health-Trend oder Superfood-Trend basiert, heute Kurkuma, morgen Baobab irgendwie, sondern das ist ja ein Wissen, was so über Generationen entstanden ist. Und darin liegt halt für mich der Wert. Und wenn es halt über Generationen gewachsen ist, das Wissen, habe ich halt so Angst vor dieser Vorstellung, dass es über viele Generationen gewachsen ist und innerhalb von weniger Generationen verloren geht. Und wie ich schon gesagt habe, ist es halt nicht nur ein Generationending, sondern zum Beispiel jetzt auch in unseren Heimatländern selber, halt durch fucking zerstörerischen Kapitalismus. Also ich freue mich über alle zusätzlichen Heilmittel, die die Menschen zur Verfügung haben, aber Pharmaindustrie ist halt einfach eine Industrie, die halt ihre Interessen verfolgt und wo es man nicht einfach sagen kann, ja, wir haben halt bessere Heilmittel und die haben die alten verdrängt, sondern dass halt diese Länder teilweise auch mit irgendwelchen Medikamenten geflutet werden, die teilweise auch nicht die gleichen Medikamente sind, die wir hier zur Verfügung haben und so. Also ich glaube, für mich ist das schon auch eine Bedrohung für dieses Wissen und für diese Lebensweisen, die halt schon auf dem fundierten Wissen, Erfahrungen und all dem beruhen. Und das ist mir auf jeden Fall auch total wichtig. oder was, was mich beschäftigt. Und eine Sache, die ich da voll interessant fand, also ich finde auch Remedies und ja nicht nur Sachen, wenn man schon krank ist, sondern auch, wo man auch gucken kann, aha, wie verhält sich denn der Körper, wenn man das nicht hat. Und eine Sache, die mir jetzt vor kurzem erst aufgefallen wird, ist zum Beispiel so eine, ich war beim IKEA, irgendwie bei diesem Ersatzteil-Stuff und musste da warten und es gab halt keine Sitzgelegenheit. Und ich habe mich dann halt hingehockt, aber ich habe mich so hingehockt, wie mein Rachmetli-Großvater immer gehockt hat. Und dafür gibt es so verschiedene Begriffe. In Deutschland immer sagt so, ist man Asian Squad, Russenhocke und so. Ihr wisst, wie das aussieht, ne? Normal. Und allein schon, dass es Asian Squad und Russenhocke heißt, zeigt ja schon, dass es so den Status von Honig hat. Also it's a good thing, it's proven, so. Und so saß mein Rachmetli-Großvater immer da. Selbst wenn er auf einem Sofa saß, saß er so da. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal einfach nur so auf dem Stuhl saß oder so. Und bei uns, bei mir zu Hause war es auch so einen europäischen Esstisch hatten wir erst, als ich 12 war. Und bis dahin ist halt alles auf dem Boden passiert. Und seitdem ist für mich zum Beispiel auch schon viel verloren gegangen, mit diesem Cut quasi, wo ich das mittlerweile auch bequemer finde, auf einem Stuhl zu sitzen, als auf dem Boden zu sitzen. Und diese bestimmte Art der Hocke, irgendwie saß ich dann automatisch in dieser Hocke und musste an meinen Großvater denken und habe dann, während ich da bei IKEA gewartet habe, rumgegoogelt und habe festgestellt, dass das natürlich viel gesünder ist, als auf dem Stuhl zu sitzen, weil der Körper in einer aktiveren Haltung ist und der Rücken verlängert wird, elongated, also so irgendwie, dass da in dieser Haltung, also Rückenschmerzen, die durch viel Sitzen entstehen, quasi durch diese Haltung so, also auf dem Stuhl sitzen, in dieser Hockhaltung halt nicht so auftreten. Und diese Hockhaltung kommt ja einfach daher, dass man nicht so diese Sitzmöbel hatte und dass die Menschen halt viel draußen waren. Also du arbeitest auf dem Feld, triffst deinen Nachbar und ihr wollt zusammen chillen. Oder auch, dass man so gekocht hat und alles halt in dieser einen Hockhaltung gemacht hat, die halt einfach förderlich für den Körper ist. Und das ist auch sowas für mich. Wenn das auf der ganzen Welt ist, über Generationen so, dann habe ich da ein riesengroßes Vertrauen rein. Und jetzt mache ich das auch einfach bei mir zu Hause. Auch wenn ich Stühle habe, sage ich oft, eigentlich brauche ich gerade keinen Stuhl. Und mache das, was ich mache, dann einfach so in der Hocke. Und ich fand es auch lustig, dieses Thema geschämt werden fürs Essen, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, aber geschämt werden für Remedies oder Sachen, also nicht Remedies, sondern die einfach nur zur Gesundheit beitragen. Und wofür ich geschämt wurde, ist literally für mich waschen, was so richtig deutsch ist. Weißt du, die haben es immer nicht gecheckt. Die hatten 16 Mal Pest, jetzt haben sie so Klos mit Wasser und so, aber darüber hinaus waschen so richtig verdächtig. Und das war zum Beispiel, als ich in der Schule war und dann eine deutsche Mitschülerin bei mir war und sie gesehen hat, dass mein Vater sich die Nase wäscht, also kein Taschentuch benutzt hat, sondern ans Wasser geht und sich damit halt die Nase ausspült, hat sie literally das Wort Bauer benutzt, dass das wohl so ein bosnischer Bauernbrauch ist. Und ja, und ich literal Bauer, habe mich auch noch wirklich geschämt von dieser kleinen 12-jährigen Pissnelke. So. Und halt das Ganze, also die ganzen Gebetswaschungen, weil praktizierende Muslime sich ja 5-mal am Tag waschen. Und darum wird so ein Aufriss gemacht. Also in meiner Heimatstadt in Deutschland, wo ich aufgewachsen bin quasi, wurden an der Uni so Schilder aufgehangen auf den Toiletten mit so Fuß und durchgestrichen. Also dass man sich da quasi nicht die Füße waschen darf und so, was halt einfach auf den muslimischen Studierenden abzieht. Ja, das war mega das Ding. Dagegen haben sich auch Leute gewehrt. Aber dass halt dass es halt insgesamt so das Ding ist, dass Muslime halt nur zu Hause Gebetswaschung machen dürfen, weil es einfach zu weird ist, wenn man sich irgendwas anderes wäscht, als die Hände bis zum Handgelenk und keinen Zentimeter weiter. Also das ist immer noch.
Wir sehen ja auch an Corona, dass es einfach in Deutschland nicht selbstverständlich ist, dass Leute sich die Hände waschen.
So wie ja,
Zeit also einfach krass wiederholt wird, denke ich so, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht?
Muss ich mich da wirklich also fragen. Waschen in Deutschland offensichtlich immer noch ein exotischer Remedy. Deswegen Pro-Tipp von mir, Wasser sehr gesund, Wasser trinken, Wasser auf die Haut, ja. Topical, kann ich Wasser sehr empfehlen, Nase, hat sich auf jeden Fall auch bewährt. So, also mein Remedy of the Day. Und eine andere Sache.
Jede Drogerie verkauft jetzt auch so Nasenspülungssachen und sonst was. So.
Ja, und die Po-Dusche für 20 Euro. Die Po-Dusche für 20 Euro, Leute. Überlegt es. Hier, ihr kriegt Gesundheitstipps und ihr kriegt Finanztipps. Kauft, das ist auch wichtiger, wenn die Leute wascht euch. Literally. Genau. Wasch doch die Beine, aber wasch doch auch dahin, wo die Fäkalien hinkommen. Und ihr braucht keine 20 Euro Po-Dusche. Ihr könnt eine ganz billige, gebrauchte Wasser-PET-Flasche. Das kostet euch nur 25 Cent Pfand. Eine Gießkanne. Eine Gießkanne.
Oh mein Gott.
So. Aber ja, wichtig, waschen. Literally, Leider. Immer noch exotisch. Waschen. Und jetzt bei DM für 20 Euro Nasendusche, Po-Dusche. Was kommt als nächstes? Welcher Herzschutz?
Oh
was
Gott.
Duschen wir als nächstes? Digi, oh wascht euch einfach. Wartet nicht auf den nächsten Health-Trend. Entscheidet selber euch jetzt dazu, euch zu waschen.
Habt ihr das damals mitbekommen oder war das so ein, sorry, war das so ein Black-Community-Ding mit so, was mit denn? Diesen ganzen, so weiße Leute waschen sich nicht die Beine und so? Das war so ein Hype auf Black Twitter zwischendurch. Das Leute meinten,
ich habe das als Kind tatsächlich mitbekommen von meinen Eltern.
Mit den Beinen waschen?
Nee, nicht mit den Beinen, aber schon mit dieser Ansage von, die Deutschen sind dreckig. Die machen
ja.
Ich
war als Kind so self-hating. Ich habe alles abgelehnt, was Kanak ist und alles idealisiert, was weiß ist. Aber das war als Kind schon, wo ich war so, nur nee, Papier, aber, ja. Okay, das ist eklig.
Das ist ja das Verrückte. Also ich springe gerade kurz mal rein. So dieses, dass einerseits irgendwie so als so ein gängiger Rassismus in Deutschland andere Leute immer als schmutzig bezeichnet werden.
Ja, danke.
Aber ganz ehrlich, so quasi da, wo ich aufgewachsen bin oder wie mit den Leuten so, da war es halt auch mal so, guck mal, die Deutschen waschen sich nie. So, die riechen immer nach Schweiß und die sind dreckig. So. Also da war es ja auch quasi...
Also einfach so Rassismus gegen Weiße oder was? So ganz kälte?
Nee, das nicht. Nur so von wegen, die werfen das halt so vor und sind ja genau das, was wir
machen. Ja, sagen. Ja, voll.
Da wird halt Leuten vorgeworfen, sie seien dreckig und dann ist halt quasi so, und dann ist ja genauso, wie du sagst, so einfach so Hygiene eine ganz andere, hat einen ganz anderen Stellenwert einfach mal in anderen Kontexten, so den er halt hier nicht hat, wie du sehr sagst, ne? Irgendwie diese Waschung vor dem Gebet oder so. Das ist ja dann quasi kulturell irgendwie so mit drin, dass du halt eine ganz andere Hygiene machst. Auch so mit Lebensmitteln kenne ich die Hygiene quasi in der Türkei auch ein bisschen anders, als wie ich das hier in Deutschland sehe, so. Und das von wegen halt immer so dieser Vorwurf, so hier, die Leute sind unhygienisch und schmutzig oder sonst
und
was.
Und Bauern.
Mit Bauern.
Bauernbräuchen.
Wenn du halt siehst, so, dass eigentlich so das ganze Hygienewissen und so irgendwie in unseren Herkunftskontexten viel, viel verbreiteter ist, so, weißt du?
Es ist hygienischer und es ist Zero Waste.
Ja.
Man braucht kein Taschentuch genau, und auch nicht so viel Klopapier. Okay, ich höre jetzt auf. Ja, und was anderes, was mir noch eingefallen ist, nicht so mit geschämt, aber was für mich voll krass ist, und zwar, wenn man niest, in Deutschland gibt es ja diese Etikette, sich Gesundheit zu wünschen, was ja auch schön ist. Das ist ja auch die einzige Situation, wo in Deutschland im öffentlichen Raum vielleicht kommuniziert wird, wenn jemand niest, dass man dann Gesundheit sagt. Also das ist was sehr Löbliches, das könnte man noch weiter ausbauen. Und ich denke bei vielen Muslimen, also bei uns auf jeden Fall so, wenn du niest, dann musst du selber Alhamdulillah sagen. Also Gott sei Dank quasi. Und das ist dann halt irgendwie wichtig. Und das fand ich immer awkward, wenn Leute, ich niese und Leute sagen mir Gesundheit und ich bin so, sei leise, ich muss mich konzentrieren. Alhamdulillah. So. Und man kann es halt nicht laut sagen. Das habe ich auch schon voll oft als Meme jetzt gesehen, wo alle dir Gesundheit wünschen und du so ganz zu dem Thema Alhamdulillah. Und vorhin hat eine von uns auch genießt, ich habe es so auf der Cam gesehen und war so, ja, Yalhamukula! Also auch das ist was, was ich so ein bisschen unterdrücken muss im Alltag, auf jeden Fall die Gesundheitsvokabeln. Und ja, also ich glaube, bei Remedies war für mich auf jeden Fall auch spirituelle Praxis ganz weit vorne. Also vieles ist für mich da auch durch Religion bestimmt. Also Miswak ist ja vorhin gefallen und Miswak ist für uns tatsächlich, also es gibt ja die Konzepte von Halal und Haram, also erlaubt und verboten. Und dann gibt es noch Sunnah, also quasi, wo wir uns danach richten, was unser Prophet Mohammed alaihi salam gemacht hat. Und da worunter würde zum Beispiel Miswak fallen, dass wir sagen,
ah, du bist hängen geblieben, oder? Bin nur ich das? Sorry.
Nee, bei mir auch. Du bist auch bei mir hängen geblieben.
Hört ihr mich eigentlich?
Ja, ich höre. Ja. Yay. Yeah. Schön, dass du ab und zu auch nochmal zu hören bist.
Okay, okay. Okay, also jetzt hört man mich auch durchgehen. Richtig, ne?
Mehr oder weniger.
Probieren wir es aus.
Besser als vorher.
Ja, okay, dann probiere ich es mal. Bitte gebt mir irgendein Zeichen, wenn man mich nicht gehört, okay? Damit ich da nicht weiterrede. Ja, genau, also auf jeden Fall, das mit der Hocke, muss ich auch nochmal sagen, das ist auf jeden Fall die heftigst gesündeste Position, in der man chillen sollte. Kampfsporttrainer auch immer. Da gebe ich vollkommen recht, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe auch erstmal bei dem Thema, genau wie zu euch gedacht, so, ich weiß es auch nicht, direkt fällt mir nichts ein, bis ich auch gemerkt habe, Essen, ne, weil halt so, mein Vater kommt aus Bangladesch und ich von klein auf, es wird halt mit derbe viel gewürzt, ne? Also, und mir war das gar nicht bewusst, so in meiner Kindheit, erst jetzt irgendwie, wie gesund das alles eigentlich ist, ne? Also zum Beispiel Haldi oder Kurkuma wird das ja auch hier genannt, so derbe die, ja, gesunde Wirkung. Hört ihr mich?
Ja.
Ja, okay.
Ja, wir hören dich.
Also, ihr hört mich, okay, entspannt.
Also, aber stimmt, wo du
hältst du das Mikro in der gleichen Position? Versuch mal, das so wenig wie möglich zu bewegen, will ich gerade irgendwie einfach sagen. Ja. Und ich glaube, wir hören dich okay, aber es ist immer so ein bisschen lauter und leiser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber red mal erstmal weiter.
Es geht immer so. Bleibt es jetzt gleichzeitig in einer.
Wir brauchen bald mal ein Patreon, damit uns Leute Equipment spenden können.
Ja, danke.
Nee, genau. Aber
ich unterbreche dich mal. Kennst du schon die Kurkuma-Tabletten?
Ja. Oh, bitte hör auf.
Nein, es gibt Kurkuma-Tabletten.
Es gibt so Kapseln.
Ja, das ist genau das, was wir meinten.
Das ist auch so schlimm. Und dann, meine Eltern haben sich das gekauft. Ich denke mir so, ist nicht euer Ernst. Wir haben so 5 Einmal voller Kurkuma zu Hause. Ihr kauft mir diese Kapseln. Why? Ja.
Egal, das macht gar keinen Sinn.
Egal. Sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
Nein, du hast auf jeden Fall recht. Genau sowas ist total bescheuert so. Aber Kurkuma, die ganzen Gewürze auf jeden Fall sind heftig am Start. Und dann, ich weiß nicht, ob das schon gefallen ist gerade, aber Schwarzkümmel, also Kalajiraöl, heißt das in Bangladesch, Schwarzkümmelöl, hat das schon jemand gesagt vorhin?
Nee,
ich wollte das die ganze Zeit sagen.
Ich warte auch schon die ganze Zeit.
Okay, drauf. Genau. Auf jeden Fall Kalajiraöl. Habe ich als Kind bekommen, so die ganze Zeit, und habe es dann irgendwann bemerkt, dass jetzt auch so auf einmal voll der Hype ist, so in den ganzen, dass auf einmal jetzt überall Schwarzkümmelöl steht und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall heftig gesund, stärkt dein Immunsystem, ne, hält dich einfach fit, so. Also ballert euch das im Winter, Schwarzkümmelöl. Dann für den Bauch und so haben wir immer Fenchel geröstet und Fenchel gegessen. Mhm. So, schmeckt auch derbe geil. Ich weiß nicht, ob beim Rösten ein paar Nährstoffe verloren gehen. Aber schmeckt auf jeden Fall irgendwie geiler so. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Magenprobleme habt. Esst ein bisschen Fenchel und dann geht's euch gleich besser so. Ne? Also bei mir ist das leider so, mein Magen ist immer, ich habe einen sehr sensiblen Magen. Deswegen hat Fenchel mich da immer gerettet schon. Und genau, was habe ich noch? Räucherstäbchen so. Das war schon immer was mich und meine Familie sehr begleitet hat. So der Duft, die Entspannung und so. Das ist ja auch ein Ding, was übertrieben gehypt wird jetzt, ne? In diesen ganzen in unserer ganzen so westlichen Welt, ne? Was auf jeden Fall so angeeignet wurde und so. Auf jeden Fall. Das benutzt ihr bestimmt auch, viele von euch, ne? Oder wer von euch gibt sich Räucherstäbchen?
Ich nicht. Ich nicht. Alle sind so still. Ich räuche aber nicht mit Stäbchen. Oder manchmal selten, aber.
Also ich verdampfe halt. Ich hab
euch so eingeschätzt.
Meine Partnerin macht ganz viel mit Räucherstäbchen, deswegen ich auch so ein bisschen indirekt.
So indirekt, ne? Und dann gibt es noch eine Sache, die ist mir direkt eingefallen. Ich weiß nur nicht, ob das nur gesund ist, weil es auch, glaube ich, ein bisschen abhängig macht. Das ist so, Pan heißt das in Bangladesch. Und das ist so eine Betelnuss, die wickelt man Zeug. Das wickelt man in so ein Blatt ein, kann man kaufen, dann kaut man das und spuckt es immer aus. Und das soll angeblich so gegen Parasiten und Würmer helfen, aber hat auch so eine entspannende, beruhigende Wirkung auf einen. Kennt ihr das? Dann wird der Mund voll übertrieben rot. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder so oder nicht? Auf jeden Fall das ganz heftiges Zeug. So, das ist sehr scharf. Und ja, macht mich richtig chillig. Und eine Sache war mir auf jeden Fall wichtig, noch mit einzubringen, die Pflanze schon heftig ist. Das ist einfach Ganja, ne? So. Cannabis auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, muss ich sagen, ne? Natürlich, klar, kann man sich streiten, ne? Die Pflanze ist einfach heftig. Man kann so viele Sachen daraus gewinnen, so. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch irgendwie illegalisiert wurde. Ich glaube auch im Zuge der Regierung und so weiter oder Kolonisierung. Aber ja, das ist für mich persönlich auf jeden Fall auch irgendwie ein nices Heilmittel. So. Mhm. Ja, genau.
Nice. Ja, also Kräuter. Auf jeden Fall,
ich habe Cannabis.
Okay. Also Kräuterkümmelöl kann
ich auf jeden Fall.
Okay, hau rein, hau rein.
Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl. Nicht Kräuterkümmelöl. Okay.
Sorry.
Also Kreuzkümmelöl kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist auch Teil des
meisten
Schwarzkümmel.
Schwarzkümmel.
Achso, Schwarzkümmel. Ich meinte Schwarzkümmel. Okay. Danke.
Okay. Du weißt, es kommt alles in die Folge rein.
Kreuzkümmel ist bestimmt auch derbe gesund. So, ja. Aber in diesem Fall jetzt.
Schwarzkümmelöl kann ich auch voll unterschreiben. Ich mag es bis heute nicht, weil mein Vater will immer, dass ich das nehme, wenn ich Halsweh habe. Und dann soll man so ganz langsam den Hals runterrinnen lassen und es brennt halt voll. Aber Schwarzkümmel ist tatsächlich auch Teil des neuesten Corona-Heilmittels. Letztes Mal habe ich euch Corona-Heilmittel Sumac, sponsored by meine Oma, gebracht. Meine Oma hat jetzt aber was Neues. Und zwar ist es eine Mischung aus Schwarzkümmel, gemahlene Kamille und natürlich Honig. Was sonst? Das Corona-Heilmittel. Ja, also für mich zentral zum Thema Remedies ist auf jeden Fall spirituelle Praxis. Und wenn man zum Beispiel guckt bei uns Muslimen, die Gebetshaltungen, also abgesehen von der spirituellen Praxis und was ist ja was Meditatives ist und so, aber allein wenn man die Gebetshaltungen anguckt, die man quasi im Gebet durchläuft, sind das quasi eins zu eins auch Yoga-Haltungen.
Voll.
Und wo wir auch wieder bei diesem universellen Wissen sind, also so Sachen, die man überall auf der Welt irgendwie gefunden hat und praktiziert. Und genauso das Fasten, also wo jetzt, dass das auch auf Muslim, Insta und Twitter die ganze Zeit Thema ist, wenn so Studien auftauchen, wie gesund Fasten ist und so und wie lange und so, wo alle sind so, ja, loves in Muslim so, das hätten wir dir auch sagen können. Also wo insgesamt, es gibt sehr viele Praxen, um so Körper und Geist zu reinigen. Und im Ramadan ist ja quasi Fastenpflicht, da hast du es einen Monat lang, aber praktizierende Muslime fasten auch oft außerhalb von Ramadan. Also es ist eigentlich schon eine sehr regelmäßige Sache. Es gibt auch außerhalb von Ramadan, wo es nicht Pflicht ist, aber halt Zeiten, wo es empfohlen wird zu fasten, was dann eben eine Reinigung für den Körper und für den Geist bedeutet. Und also ich glaube, das Gebet an sich ist halt für die psychische Gesundheit sehr förderlich, aber eben auch, was ich sehr gerne mag, ist Dhikr, wo immer wieder was wiederholt wird. Und es kann was Kurzes sein, wie zum Beispiel Alhamdulillah, was eigentlich Teil von dem Gebet auch ist. Also 33 Mal Alhamdulillah, Gott sei Dank, immer wieder zu wiederholen, wo wir beim Thema Dankbarkeit sind, was jetzt ja auch so hier in Deutschland unter dem Stichpunkt Achtsamkeit so voll das Ding ist. Aber auch, was schon gefallen ist mit so Musik und gemeinsam singen, weil da singen wir nicht gemeinsam, aber zum Beispiel in Bosnien ist Sufismus sehr stark. Und ich liebe es, wenn ich da bin, einfach zu so einem Wickelkreis zu gehen, also von wo Frauen zusammen in einem Kreis sitzen. Und man sitzt da und man wiederholt die ganze Zeit irgendein Wickel und dabei wiegen sich die Körper in einem bestimmten Takt. Und man spricht ja im Chor die ganze Zeit auch in so einem bestimmten Takt. Und jeder Wickel hat seinen eigenen Rhythmus auch. Und das ist für mich was mega Besonderes. Also das macht irgendwas. Also ich kann es nicht ausdrücken, aber es macht sehr, sehr viel zu mit mir und deswegen, ja. Und das wird halt, oder halt eben auch das gemeinsame Singen begleitet von so einfachen Instrumenten und so. Das, ich glaube, das tut einfach, trägt viel dazu bei, den Körper und den Geist gesund zu halten. Aber es gibt auch ein bisschen die Kehrseite. Also ich glaube, es wirkt sich auf jeden Fall auf die Gesundheit aus und es gibt auch so bestimmte Wickel, die dann an sich als Heilmittel gesehen werden, aber es gibt auch ein bisschen die Kehrseite, wenn zum Beispiel muslimische Menschen psychische Probleme haben und eigentlich die Hilfe von einem Therapeuten, der Therapeutin brauchen würden, dass ihnen dann gesagt wird, nee, brauchst du nicht, du musst einfach mehr Koran lesen, du musst mehr beten und so. Und das ist auf jeden Fall was, was diskutiert wird und wo versucht wird, irgendeine bessere Kultur drumherum zu schaffen, dass man sagt, ja, das ist förderlich, aber man darf es nicht darauf begrenzen oder sagen, dass Leute sich nicht Hilfe holen dürfen, dass sie, weil sie dann das Gefühl haben, ja, sie sind nicht gläubig genug oder so und deswegen sind sie jetzt psychisch krank. Eigentlich müssten sie das mit Gebeten aus der Welt schaffen können.
Ja, ich versuche jetzt gerade hier so den Anknüpfungspunkt zu finden mit so den letzten Sachen, die ich noch so sagen wollte. Ich glaube, was so mit übergreifend voll das Thema war und also was ich jetzt auch noch hier aufgeschrieben hatte, war einfach so diese Diskrepanz irgendwie so zwischen wirklich, also auch dieses, man begreift diesen Unterschied zwischen westlicher Medizin und traditioneller Medizin, glaube ich, in voll vielen von unseren Kulturen, dass man so diese Schulmedizin und so ja gar nicht abschreibt und sozusagen darin ja auch partizipiert oder das halt auch nimmt, zu sich nimmt und so und ja auch sieht, dass das ja auch seinen Nutzen hat und natürlich auch Forschung und sowas, aber halt, dass halt traditionelle Medizin irgendwie so auch so ein eigener Raum ist und das teilweise nicht immer unbedingt gegeneinander steht, kann sich auch teilweise ergänzen und so, aber es sind halt so zwei unterschiedliche Sphären, während ich oft das Gefühl habe, dass man eigentlich, wenn man eher europäisch ist, dann hat man eigentlich eher so die Schulmedizin als so die zentrale, also man hat gar nicht so diesen Referenzrahmen zu sagen unbedingt. Und ich habe das Gefühl, so dieses, was man bei uns als traditionelle Medizin sieht, das ist, hast du vorhin auch gesagt mit Iran, dass es diese Läden gibt, wo man dann bestimmte Kräuter kaufen kann und wo das alles irgendwie so sehr bestimmt irgendwie auf so einen sehr traditionellen Bezugsrahmen zurückgeht. Das gibt es bei uns halt auch. Und dieses Rückbesinnungsmoment, das findet bei uns auch gerade statt. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es im Iran vielleicht sogar auch aus einem ähnlichen Grund ist, weil halt durch Wirtschaftskrise und so bei uns auch teilweise das ausgelöst ist, dass halt auch der Zugang auf westliche Medizin halt viel begrenzter ist und Leute sich auch teilweise aus Notwendigkeit zurückbesinnen, dann aber auch merken, ah ja, es funktioniert ja und vielleicht können wir das dann jetzt doch auch wieder machen und so. Damit konnte ich auch mal was anfangen, dass ich meinte, bei uns ist auch auf jeden Fall so ein Rückbesinnungsmoment und dadurch bin ich auch mit Sachen wieder in Berührung gekommen, mit denen ich gar nicht unbedingt auch als Kind in Berührung gekommen bin, aber einfach nur, weil es jetzt gerade so ein bisschen so ein Moment hat, der zurückkehrt und das ist auf jeden Fall irgendwie cool zu sehen. Ich glaube auch cool für unsere Generation so und auch nochmal zu diesen Kurkuma-Kapseln aus dem gleichen Kontext ist so dieses, ist cool für uns, sich zurückzubesinnen und ich genieße gerade voll diesen Austausch, den wir so haben, weil ich finde, es ist mega wichtig, halt Sachen im Kontext zu betrachten und halt im Kontext zu verstehen und deswegen, glaube ich, gehen auch viele dieser Superfood-Sachen oder Kurkuma-Kapseln so voll gegen den Strich, weil sie halt den Kontext entziehen und Leute denken einfach, sie können eine Kurkuma-Kapsel nehmen und dann halt diese Benefits irgendwie haben, aber viele Sachen machen halt im Kontext Sinn, in der Reihenfolge, in der sie zu sich genommen werden, in der Zubereitungsart, in der sie zu sich genommen werden, in dem kulturellen Kontext, in dem sie zu sich genommen werden. So. Und ich glaube, das geht auch an viele Leute, die das jetzt so für sich vielleicht so entdecken oder da so reingehen. So, sucht den Kontext. So, fangt nicht an, euch irgendwas zu schmeißen oder irgendwas auf eurem Instagram zu hypen oder jetzt bitte auch an weiße Zuhörer jetzt den Steindarm zu fladden und irgendwelche Zutaten zu suchen. So, kauft weiter eure überteuerten Baubar-Präparate bei Butni. Und nicht auf dem Stadion. So, bitte betreibt keine Preisinflation in unseren Nachbarschaften so. Aber sucht einfach den Kontext, weil das ist, glaube ich, das, was einfach viele von uns A stört und was aber gleichzeitig für uns jetzt auf einer positiven Sichtweise so für uns, glaube ich, voll cool ist, irgendwie wieder zu entdecken. Und deswegen finde ich diesen Austausch zwischen uns auch gerade so auf jeden Fall voll schön. Und so drei Sachen, die ich noch so ganz basic einfach droppen wollte, dass sie jetzt nicht vergessen werden. Eine Sache, die ich super interessant fand, die ich selber jahrelang nicht wusste, war für Eisenmangel, und das haben ja mega viele Frauen so, und für Eisenmangel nimmt man bei uns, oder ich will gar nicht sagen, nimmt man bei uns, also bestimmte Familien haben dieses Wissen und unsere hat es zum Beispiel nicht und hat es dann, eine andere Tante hat es dann uns sozusagen zugetragen, dass man Blätter vom Avocadobaum, was für uns auch einfach mega schwer zu bekommen, aber Blätter vom Avocadobaum in Wasser einlegt, also in kaltes Wasser nicht aufgießt, sondern so einlegt und dann so an einem dunklen Ort stehen lässt. Und was voll krass ist, ist, das Wasser wird dann auch so blutfarben. Also es ist wirklich, also das ist so richtig crazy und das hält auch Ewigkeiten. Du kannst es so Ewigkeiten stehen lassen und du trinkst es halt jeden Tag und das soll halt auf jeden Fall mega krass helfen. Also wenn jemand dazu Zugang hat, es gibt auf jeden Fall diverse Stories darüber, dass sich wirklich die Werte so super krass verbessert haben. Und allein der Prozess, wie das aussieht, ist einfach voll krass zu denken, dass die Natur halt selbst visuell das irgendwie so reproduziert irgendwie, dass du denkst, du hast irgendwie Eisenmangel und kannst dein Blut nicht so gut produzieren, wie du solltest und so. Und dann siehst du halt, wie die Natur irgendwie funktioniert und dass es hilft und mega faszinierend. Genau, und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber so wie ich aufgewachsen bin, ist Schlaf einfach eine eigene Medizin. So. Also auf alles einfach Schlaf immer schlafen, du hast nicht genug geschlafen. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich krank war, durfte ich gar nichts machen, außer im Bett zu liegen und zu schlafen und Tee zu trinken oder irgendwelche Präparate zu mir zu nehmen oder irgendwas zu mir zu nehmen. Aber Hauptsache schlafen. Ich durfte nicht mal irgendwas gucken. Manche Kinder bei mir in der Schule waren so, ja, ich durfte dann eine Serie gucken. So, ich durfte gar nichts machen. Ich durfte aufstehen und auf Toilette zu gehen. So. Und sonst durfte ich halt schlafen, bis ich wieder gesund war. So.
Um sicher zu gehen, dass du nicht fakest einfach so.
Ja, genau.
Nee, so. Wer Serien gucken kann, kann auch zur Schule gehen.
Danke, ja, genau. Aber ich glaube auch wirklich krass daran. Ich bin richtig krasser Firm Believer in so Schlaf als Gesundheit und dass Schlaf einfach super viel Aufmerksamkeit verdient. Und das gebe ich jetzt auch nochmal so mit auf den Weg. Aber das waren meine Punkte und ich möchte einfach nochmal wiederholen, dass Steindamm als Apotheke auf jeden Fall verified ist. Aber wenn jetzt irgendwelche Leute sich dazu berufen fühlen, jetzt auf einmal auf dem Steindamm irgendwelche Zutaten zu suchen, so nehmt nicht zu viel Raum ein und seid einfach mindful, dass das nicht eure Apotheke ist. Out.
Ja, eine Sache, die ich zuletzt noch hinzufügen wollte, aus meiner eigenen Praxis sozusagen heraus, ist, dass ich auf jeden Fall auch, aber einfach so aus eigenem Interesse über die Jahre viel auch doch aus anderen Kulturen irgendwie mitgenommen habe, weil ich so, für mich war irgendwie voll wichtig, diesen Bezug zu diesem, ja, zu dieser Natural Medicine oder Natural Holistic Way of Living irgendwie so zu finden, weil mich das immer extrem geerdet hat und habe dann so gemerkt, ah ja, krass, ich finde durch meine Familie zum Teil oder durch auch irgendwie fehlende Community manchmal gar nicht so sehr den Bezug zu dem alles nur, was irgendwie aus dem Iran ist. Und mich hat zum Teil auf jeden Fall auch voll bereichert, wenn ich von Freunden oder Freundinnen quasi mit denen zusammen das, was die kennen oder was die gemacht haben, ausprobieren konnte. Oder sowas, wie was ihr erzählt habt, dann bekommt man irgendwie von der Oma, von einem Kollegen die Seife. Solche Sachen, so eine Exchanges oder das, keine Ahnung. Du hast mir auch mal zum Beispiel so eine Maske, glaube ich, gemacht, irgendwie aus Kaffee und Öl und solche Sachen irgendwie. Das finde ich halt, sowas finde ich auch irgendwie voll schön. Und ich fand es immer richtig schön, wenn man auch mit Freunden und Freundinnen oder halt eben auch mit Familie solche Praxen irgendwie zusammen gemeinsam macht. Also dann, keine Ahnung, wird das alles irgendwie noch vollkommener oder noch voll schöner, wenn man es irgendwie nochmal so ein bisschen miteinander teilen kann und bringt halt diesen Community-Gedanken da wieder rein. Also dann manchmal hat man das Gefühl, das connectet einen irgendwie so, diese Praxen, die man so aus seinem Homeland hat, zu der Community, die man dort hat. Aber wie schön es auch ist, wenn man sich hier, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, austauscht und merkt, hey, wir haben voll viele Sachen, die wir alle irgendwie gemeinsam tun oder auch jeder für sich sozusagen tun und dass wir auch hier quasi wieder so eine Verbindung zueinander schaffen durch diese Praxen, die wir halt irgendwie haben. Und ja, ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig schön, was ihr alles so erzählt habt und glaube, wir haben voll viele interessante kleine Remedies rausgefunden, aber halt auch irgendwie, was es uns bringt, wofür es irgendwie gut ist, diesen Community-Gedanken, den Self-Care-Gedanken, die spirituelle Praxis dahinter, die wirkliche körperliche Gesundheit. Ich finde es richtig, richtig nice und ich glaube, wir könnten bestimmt noch 2-3 Folgen machen und uns noch voll viel mehr erzählen irgendwie. Also ich habe das Gefühl, bei allen schlummern da noch viele Remedies, die wir jetzt gar nicht erwähnen konnten.
Voll, richtig. Und sagt uns eure. DMt uns eure Remedies, wo ihr denkt, so, okay, das hat gerade bei mir voll was getriggert. So, wir sind auf jeden Fall gespannt und offen.
Voll, oder in die Kommentare.
Genau, oder schickt uns eine E-Mail.
Das wäre echt cool. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns Sachen schickt. Ich finde es auch voll krass dafür, dass am Anfang der Folge ein paar von uns meinten, so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel weiß, jetzt so längste Folge ever.
Ja,
aber es ist okay, wir brauchen alle Healing. Alle Healing. Je mehr Healing, desto besser. Schickt uns eure Sachen. Und
auf jeden. Wir wünschen euch auch Healing und hoffen, dass es auch vielleicht ein bisschen Healing für die war, die jetzt zugehört haben.
Auf jeden. Ja. Deswegen, wie man jetzt sagt, in Corona-Times, bleibt gesund.
Und bis bald. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.